Der 11. Spieltag in der Bundesliga der Männer, er ist gespielt. Es hat sich so einiges getan. Es ist so einiges an Toren gefallen in dieser Liga und gerade im Tabellenkeller, da sortiert sich so ein bisschen um. Wir wollen darüber sprechen mit Sarah Dendorf vom Verlag Nürnberger Presse und sie arbeitet auch bei einer Sportkommunikationsagentur und mit Maximilian Eichinger. Er gehört zur Next Generation von Spielverlagerung. Ich würde sagen, wir legen los.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Glauben Sie eigentlich, Herr van Gaal, dass fast alle Journalisten keine Ahnung von Taktik und Fußball haben?
Die meisten nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich sehr, dass Sarah Dendorf mal hier ist. Sarah, ich grüße ins Frankenland. Hi.
Vielen Dank. Hi. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, mit euch über den Spieltag zu sprechen. Und ja, habe ja vorhin schon gesagt, fränkisch-bayerische Folge heute bei uns.
Aber wirklich, ja. Man hört es nicht allen von uns an. Ihr müsst jetzt raten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Max Hallo gesagt hat, wer von uns am stärksten es noch zu hören hat. Max, wie schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, den Spieltag mit euch zu besprechen.
Ja, Max wird hier immer mehr zum Dauergast, aber wie ich weiß, sehr zum Gefallen der Hörerinnen und Hörer. Wir wollen heute nicht nur über den Spieltag sprechen, sondern auch natürlich das eine Thema besprechen, das über den Spieltag hinausreicht. Also die Hörerinnen und Hörer und ihr, wir haben es alle mitbekommen. Es gab eine Protestaktion der deutschen Fanszene, da haben sich dann auch fast alle in gleicher Art und Weise dran beteiligt. 12 Minuten Schweigen gegen Populismus, was ist der Grund dafür? Anfang Dezember gibt es eine Innenministerkonferenz. Ich hatte es in der letzten Sendung schon erwähnt. Und alles, was man bisher dazu gehört hat, deutet darauf hin, dass sich die Fankultur hart verändern könnte in Deutschland. Personalisierte Tickets, Spielabbrüche bei jeglichem Pyrotechnik-Einsatz, eventuell Gesichtsscanner am Eingang von Stadien, eine sehr viel rigidere, noch rigidere Stadionverbotsthematik. Das sind alles Dinge, die bisher durchgedrungen sind, die angeblich dort beschlossen werden sollen. Und dagegen haben die Ultras protestiert. Erst mit einer Demonstration in Leipzig, circa 20.000 nach Veranstalterangaben, sind dort aufgetreten und jetzt eben mit 12 Minuten Stille zu Beginn der Spiele. Und mir ist aufgefallen, Sarah, ich weiß nicht, wie es dir da ging, dass das nicht nur thematisiert wurde, sondern ich glaube, ich habe keinen einzigen Kommentator, gendern leider nicht nötig, looking at you, Sky in the Zone, aber ich habe keinen Kommentator gehört, der das irgendwie kritisiert hätte, sondern alle haben sich sehr für die Sache der Fans eingesetzt. Hast du auch den Eindruck, dass das in diesem Fall, war ja nicht bei allen Fanprotesten so eine gemeinsame Sache zu sein scheint?
Ja, auf jeden Fall. Also, was da vielleicht auch ein Faktor war, dass die DFL und der DFB sich da ja auch positioniert haben und quasi auch die Position gedeckt haben, spielt da sicherlich mit rein. Ja, die Punkte sind, denke ich, absolut valide. Also, da kann man auch auf die Zahlen schauen. Was zum Beispiel die Verletzten oder die Strafverfahren angeht, sind ja die letzten Jahre zurückgegangen. Das heißt, man hat ja auch einfach ja handfeste Argumente dafür.
Also deswegen auch das Motto 12 Minuten gegen Populismus, weil eben die Behauptung, die Stadien seien ein unsicherer Ort, die decken sich einfach nicht mit der Realität. Die selbst von den Polizeibehörden verfassten Statistiken, in die auch wirklich jeder angebrochene Zehennagel nochmal mit reingerechnet wird, selbst in denen ist die Sicherheit gestiegen im Vergleich zur vorletzten Datenerhebung und trotzdem soll es eben repressivere Maßnahmen geben. Max, hast du Gedanken dazu, auch was das für Auswirkungen haben könnte, wenn das alles käme?
Ja, also ich glaube, was mir in der Thematik immer ein bisschen zu kurz genommen wird, dass es Ultras gegen eben Polizei oder Innenministerkonferenz ist, sondern es betrifft uns alle, jeden Stadiongänger, jeden, der nur einen Schritt ins Stadion setzen soll, soll mit Gesichtserkennung, personalisierten Tickets in einen Sicherheitswahn getrieben werden, der ja eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Und ich denke, daher ist es schon sehr richtig, dass die Fansehnen da und die Fanhilfen dagegen protestieren. Und ich glaube, es muss sich einfach jeder Gedanken machen, der Wunschstadion geht regelmäßig, was seine Meinung dazu ist. Und man braucht nach England blicken, nach Italien, nach Spanien, was es macht mit der Fankultur, mit den Leuten, die ins Stadion gehen, weil im Endeffekt nimmt es denen, die für diesen Sport leben, die Unterschicht, vielleicht auch die Mittelschicht, diesen Sport immer mehr weg, weil es immer teurer wird, die Sicherheit wird immer teurer für die Vereine, die Ticketpreise steigen. Am Ende des Tages haben wir dann Zustände wie in England, wo einzig und allein die Oberschichten den Stadien zu finden sind, und darunter leidet natürlich auch die Stimmung.
Ja, das muss man sich eben wirklich vor Augen führen. Also personalisierte Tickets, das würde wirklich jeden betreffen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, ein personalisiertes Ticket dann weiter zu verkaufen, wenn ihr dann doch nicht zu einem Event gehen könnt. Viel Erfolg dabei, da kann einiges schief gehen, haben wir ja schon in manchen UEFA-Wettbewerben, kann man das schon erleben. Und gleichzeitig muss man auch noch mit dazu sagen, das klingt immer wie so eine vage Drohung, aber die Vergangenheit hat eigentlich schon gezeigt, dass daran etwas dran ist. An Fußballfans, weil sie keinen Ruf, guten Ruf haben, da werden manchmal auch Dinge ausprobiert, die dann in andere Gesellschaftsbereiche hinüberschwappen, und gewisse Grundrechtsverletzungen werden ja inzwischen gar nicht mehr thematisiert. Also das Einkesseln von Fußballfans ohne Möglichkeit auf Toilette zu gehen, das Aufnehmen von Personalien, wenn Einzelvorfälle vorgekommen sind, und dann sollen aber hunderte Menschen dafür in Mithaftung genommen werden, denn du weißt nie, was passiert, wenn meine Personalien aufgenommen wurden in einem solchen Umfeld. Da gab es nämlich auch schon mal Stadionverbote für gänzlich Unbeteiligte. Also das sind Dinge, die möchte man im Fußball nicht haben, aber in anderen Gesellschaftsbereichen noch weniger. Und deswegen geht es vielleicht wirklich noch mehr Leute an als nur Fußballfans, auch wenn es hier natürlich vor allem Fußballfans hören. Also wir wollten auf diese Aktion nochmal hinweisen. Ich werde einen Artikel der Sportschau verlinken. Da wird das auch nochmal schön erklärt rund um die Demonstrationen in Leipzig, was auch schon vorher im, ich nenne es mal, Dialog mit DFL und DFB passiert ist. Die waren Mitglied einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, und schon da ist es zum ganz schönen Clash gekommen der Realitäten. Und wenn DFB und DFL an der Seite von Fans stehen und sich für dieselbe Sache einsetzen, da muss man hellhörig werden. Also dann geht es da wirklich offenbar ums Ganze, und bin gespannt, was da Anfang Dezember rauskommt. Das Ganze ist ein sehr komplexes Thema, werden wir vielleicht auch nochmal im Rasenfunk ausführlicher besprechen. An der Stelle vielleicht der Hinweis, wir haben auch ein Tribünengespräch zum Polizeikostenurteil damals aufgenommen, dass unter gewissen Voraussetzungen die DFL-Vereine Polizeikosten, also Kosten für Einsätze bei Hochrisikospielen, mittragen müssen. Ich persönlich sehe da auch so einen kleinen Zusammenhang, dass jetzt die Innenminister da dem Fußball ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen, weil sie eben auch das in der Hinterhand haben. Könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn es euch interessiert. Werde ich auch verlinken. Jetzt aber gehen wir rein in den Spieltag, und wir blicken zuerst in den Tabellenkeller. Wie immer haben wir die Spiele untereinander aufgeteilt. Jeder von euch hat 5 gesehen. Und wie geht das, fragen sich die Hörerinnen und Hörer. Ja, ein Spiel, das habt ihr beide gesehen. Das heißt, das haben wir jetzt alle 3 gesehen. Und was für ein Glück wir 3 hatten, dass das die Partie zwischen St. Pauli und Union war. Mensch, ein Fest des Fußballs in einem sehr, sehr kalten Stadion. St. Pauli mit einer sehr, sehr defensiven Ausrichtung versucht offenbar erstmal das 0:0 über die Zeit zu bringen. Das klappt bis zur 44. Minute. Da landet ein langer Einwurf von Christopher Trimmel bei Rani Khedira, sein erster Versuch wird noch geblockt, aber er kommt zu einem zweiten Schuss, und der sitzt dann und er trifft zum 1:0. Ja, und das war dann schon das letzte Tor in dieser Partie. Union beschränkt sich dann in der zweiten Hälfte aufs Verteidigen, bis zur 91. Minute kein einziger Schuss Unions, einige von St. Pauli, aber die ganz großen Chancen fehlen und die Tore vor allem, sie fehlen, und das bedeutet dann am Ende die 8. Saisonniederlage für St. Pauli in Folge. Das ist historisch, hat St. Pauli bisher noch nie erlebt, und in der Tabelle heißt das, Rang 16 ist es weiterhin, während sich Union auf Rang 8 nach vorne gearbeitet hat. Also die haben da jetzt aktuell mit dem Keller nicht mehr so viel zu tun. Sarah, wie haben dir beide Teams gefallen? Gab es eins, das dir besser gefallen hat vielleicht?
Nicht allgemein. Ich kann es vielleicht ein bisschen in die 2 Halbzeiten aufteilen. Ich fand, St. Pauli war in der ersten Halbzeit ja sehr passiv einfach. Also wollten kompakt stehen. Natürlich auch, dass die schnellen Schwitzen von Union eben nicht so in ihre Aktionen kommen, was ja auch berechtigt ist. Aber sind dann, finde ich, zunehmend so in dieses Muster gefallen, dass sie viel zugeschaut haben, dass sie passiv waren, oft zu spät gekommen sind und dann natürlich auch keine gute Position oder ja kein gutes Momentum für den Zweikampf hatten. und eigentlich auch nicht wirklich offensiv was auf die Kette gebracht haben. Also vieles ging dann, wenn überhaupt, irgendwie über einen langen Ball auf dem Flügel und ansonsten war das sehr dürftig. Und zweite Halbzeit haben sie mir dann deutlich besser gefallen, auch besser als Union in der ersten Halbzeit. Das heißt, wenn ich mich für ein Team entscheiden müsste, dann wäre es St. Pauli in dem Fall, weil sie da dann einfach ein bisschen so gefühlt über diese Tugenden auch mehr ins Spiel gekommen sind. Also sie haben mutiger attackiert, sind mutiger in die Zweikämpfe gegangen, hatten dann auch viele hohe Balleroberungen, hatten dann auch Phasen, wo sie Union eingeschnürt haben, immer wieder die Bälle erobert haben und ihre Chancen dann auch hatten. Und vor dem Hintergrund war es aus meiner Sicht ein Spiel, wo sie mindestens einen Punkt holen können, wenn sie vielleicht im letzten Drittel ein bisschen mehr Glück und auch einfach bessere Entscheidungen und ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätten.
Da durften wir alle beobachten, wie Fujita mal kurzzeitig zum Staubsauger wurde. Da gab es eine Phase, irgendwann rund um die 50. Minute, da hat er jeden zweiten Ball gewonnen und das war dann auch dieses richtig Reindrücken von Union. Aber Max, was haben wir dann gesehen an offensiven Aktionen? Viel über die Flügel. Und natürlich hat Union offensiv gar nichts mehr gemacht. Also in der zweiten Hälfte hatten die einen Expected Goals Wert von 0,03. St. Pauli hatte in der ersten Hälfte übrigens einen von 0,06. Also diese Aufteilung in zwei Hälften. Ich verstehe, woher das kommt, Sarah. Das ergibt sehr viel Sinn. Wie hat dir denn das gefallen, Max, was St. Pauli dann offensiv gemacht hat?
Ja, es war von beiden Mannschaften ja ähnliche Herangehensweise. Beide aus dem 3-2-5 gegen dieses 5-2-3. Mittelfeldpressing, auf beiden Seiten relativ ähnliche Herangehensweise und man hat auch ähnliche Probleme gesehen. Beide Teams sind einfach immer wieder im Zentrum, gegen den Ball ist ja zentrumsfokussiert gewesen, wenig aktive Pressing-Auslösungen und viel Leiten einfach in die Breite auf die Flügelverteidiger bzw. Schienenspieler. Und da hat man dann bei beiden Teams anfangs Probleme gesehen, okay, irgendwie. Ja, was machen wir jetzt? Enges Verfolgen dieser Bewegungen in der Breite über diese Flügelverteidiger in der Fünferkette auf beiden Seiten. Und ich fand, Luis Oppi hat da schon ein paar gute Aktionen gehabt, direkt mit dem ersten Kontakt zwischen den Raum. Das Problem, was St. Pauli an diesem Tag hatte, war dann schon ein kleines Stürmerproblem. Einerseits fehlte komplette Tiefe, andererseits konntest du auch einfach die Bälle nicht festmachen mit dem Wandspieler. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man hin und wieder mal Lage und Tutonji die Seite tauschen, weil Oppi brachte zwar immer wieder gute Bälle inzwischen in den Raum, aber Lage ist jetzt nicht der Wandspieler, den du für diese Lage brauchst. Tutonji wäre da ja vielleicht eher was gewesen, weil auf der anderen Seite fehlt hingegen oft die Tiefe, die vielleicht Lage hätte bieten können.
Und deswegen haben wir eben dann so viel über die Flügel gesehen, viele Flanken, 27 waren es am Ende. Wie viel davon sind angekommen auf St. Pauli Seite? 4 Stück. Also das zeigt schon, Sarah, dieses Angreifen über die Flügel. Deswegen war St. Pauli ja auch offensiv so ein Scheinriese, finde ich, in der zweiten Hälfte. Sie hatten klar den Ballbesitz, sie hatten auch hohen Ballbesitz und Union war die ganze Zeit nur am Verteidigen. Was anderes hat Union eigentlich nicht gemacht in dieser Hälfte. Und es hätte der Theorie nach auch was passieren können. Denn bei Flanken, da muss ja nur ein Ball mal irgendwie komisch abgefälscht werden oder dir vor die Füße fallen und dann bekommst du noch eine Chance. Und sie hatten ja auch so einzelne kleinere Momente. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, man hätte Union keinen größeren Gefallen tun können. Also Querfeld, Late und Duki, die freuen sich eigentlich über jede Hereingabe. Und gerade Querfeld, der hat eine Stabilität erreicht. Das ist wirklich, also er knüpft eigentlich an die Bayern-Leistung, die er 91 Minuten lang gezeigt hat vor der Länderspielpause, an die knüpft er an. Also wir haben jetzt so ein bisschen mit dem St. Pauli-Blick auf dieses Spiel begonnen. Wie würdest du denn aus Unioner Sicht auf das Spiel schauen?
Darf ich noch kurz einen Punkt zu St. Pauli machen? Also ja, das mit den Flanken, natürlich spielt das Union in die Karten. Ich finde, gerade dann, als sie sich in der zweiten Halbzeit, also St. Pauli, auch ein bisschen mehr dieses Selbstvertrauen geholt haben, hatten sie schon auch Aktionen, wo sie dann mal übers Zentrum gekommen sind, auch als ein Sinani dann drin war oder wo sie auch im Spielaufbau über Smith, der dann eben vorgeschoben hat, Aktionen hatten. Also ich finde, man hat schon Ansätze gesehen, aber naja, ich glaube, dass St. Pauli jetzt auch in der aktuellen Situation nicht die Qualität, aber vielleicht auch nicht das Selbstvertrauen hat, sich da ja viel rauszuspielen, ist irgendwo auch erwartbar. Genau. Und sorry.
Sie sind ja auch, dann lass kurz noch bei St. Pauli bleiben, weil da wollte ich nämlich Max noch eine Rückfrage stellen. Max, du hast jetzt vom 5-2-3 gesprochen. War das bei St. Pauli nicht eher ein 5-3-2, also mit drei Sechsern im Grunde? Weil es kam ja Jackson Irvine zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison und meiner Meinung nach hat er neben Sands und Fujita gespielt und das hat für mich auch in der ersten Hälfte diesen sehr, sehr defensiven Ansatz erklärt, dass sie im Grunde im Zentrum geblieben sind und nur, wenn der Ball auf dem Flügel war, dann haben sie mal alle rausgeschoben, auf den Flügel eben, aber alles eben sehr tief in der eigenen Hälfte und erst in der zweiten Hälfte wurde es dann offensiver, als dann Smeed nicht mehr als zentraler Innenverteidiger aufgebaut hat, sondern eher als Sechser in mehr Situationen. Aber hast du das anders gesehen?
Also du redest jetzt vom Mittelfeldpressing, oder? Mhm,
ja.
Ich hätte schon als 5-2-3 gesehen, aber ich glaube, das Problem, was du einfach immer aus diesem 5-2-3, 5-3-2 hast, dass, oder auch 5-4-1 kannst du so oder so nehmen, dass es einfach immer sehr gegnerabhängig ist. Es ist ja auch sehr mit Mann-Bezug. Und ich glaube, es hing einfach sehr viel damit zusammen, dass gerade Christopher Trimmel mit der Zeit immer tiefer spielte. Und dann hast du einfach auch diesen Effekt, dass du dann zunehmend einen Spieler beziehungsweise einen äußeren Achter eher höher oder tiefer eben dann postiert hast, anstatt eben wie vorher dann mit Trimmel in der Höhe, wo du dann eher diesen, Außenspieler, sage ich mal, eher in der zweiten Pressinglinie hast.
Und das leitet nämlich, glaube ich, zu einer kleinen Umstellung von Union über. Das ist mir auch in der zweiten Hälfte vor allem aufgefallen. Da ist Khedira, wenn Union den Ball hat und aufgebaut hat, ist er viel tiefer geblieben. Und meiner Meinung nach war das Ziel eigentlich, einen rauszulocken von St. Pauli, der ihn anläuft und dass du dann dahinter reinspielst. Sie hatten aber ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viele Aufbausituationen, die zumindest ins Angriffsdrittel geführt hätten. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig festzustellen, ob das wirklich das Ziel war, so wirklich gesehen hat man es nicht. Aber Union hat letztlich ja genau das gemacht, was man bringen musste. Also im Grunde war der Ansatz ähnlich wie St. Pauli, glaube ich, erstmal kein Gegentor kassieren und dann gucken, was runterfällt. Und dann ist halt vielleicht der Unterschied, bei Union ist was runtergefallen, passt ja auch zur aktuellen Phase. Gerade Rane Khedira, jetzt wird er offenbar Torjäger auf Unioner Seite. Und dann hat man ja die stabile Defensive, die sich jetzt St. Pauli irgendwie drauf schaffen wollte für dieses Spiel. Und im letzten Spiel vor der Länderspielpause haben wir ja auch schon so einen Ansatz gesehen. Also Union, Sarah, hat auch nicht unverdient hier gewonnen. Du hast gesagt, St. Pauli hätte auch guten Punkt mitnehmen können, aber dafür hätten sie halt treffen müssen und dafür hat Union vielleicht auch nicht genügend Fehler in der Abwehr gemacht. Also es gab einmal diese Situation von Trimmel, der Renault den Ball nochmal klaut, obwohl er ihn eigentlich schon hat. Und da wird auch tatsächlich dann eine Chance draus für St. Pauli. Aber ansonsten kann ich mich eher an positive Defensivaktionen erinnern. Wie geht's dir?
Ja, sehe ich ähnlich. Also, dass Union auch generell verteidigen kann, ist, glaube ich, auch keine Überraschung. Und dass es dann auch gut rausverteilt kann. Du hast Querfeld vorhin schon angesprochen, der aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Was man auch sagen muss, du sagst es, dass da irgendwie mal was vom Laster gefallen ist bei Khedira dann in dem Fall. Ich glaube, ein Teil der Wahrheit ist da auch, dass einfach gefühlt viele Spieler da in dem Rückraum frei standen. Und klar hat dann ein Khedira in dem Moment das Glück, dass er ihm wirklich direkt vor die Füße fällt. Aber andererseits, es gab ja diese Aktion von, glaube ich, Pereira Larsch, den Abschluss, der in den Pfosten geht, wo dann Metcalf nicht an den Ball kommt und der hatte halt auch einen direkten Druck und das hatte halt ein Khedira nicht. Also kann man schon sicherlich mit Spielglück argumentieren, aber auch dann ein Stück weit mit der Positionierung. Und da war, glaube ich, einfach Union ja sehr reif einfach in ihrer Leistung und einfach ein bisschen weiter als St. Pauli.
Also Jackson Irvine war, glaube ich, derjenige, der da auf den Rückraum hätte gehen sollen. Tut er dann auch, macht es allerdings so, dass er quasi aus dem Spiel genommen wird, als der erste Schuss von Khedira geblockt wird. Das war dann auch ein bisschen Pech von seiner Seite, aber definitiv hatte da Khedira sehr viel Platz. Und dann haben wir später noch Haberer, der auf der Linie klärt bei einer Ecke oder vor der Linie klärt und später in der 93. Erik Smeed nochmal den Ball klaut. Das war für mich eigentlich so die Unioner Szene des Spiels, denn das war das letzte Mal, dass St. Pauli in der Nachspielzeit in der 5 Minuten in der Nähe des gegnerischen Strafraums war. Da klaut Haberer den Ball, leitet den Gegenangriff ein, sie holen vorne einen Einwurf raus, dann holen sie vorne eine Ecke raus. Ja gut, und dann ist das ganze Ding runtergespielt. Max, was würdest du aus Unioner Sicht zu diesem Spiel noch ergänzen?
Ja, also ich glaube, die ersten 20 Minuten gehörten schon eher St. Pauli, aber so nach 25 Minuten hat sich dann einiges gedreht in dem Spiel. Und ich glaube, das hing schon sehr viel damit zusammen, weil man sich angepasst hat. Also über diese tieferen Bewegungen von Trimmel, über die, glaube ich, kann man einfach sehr viel erzählen in dem Spiel, hast du einfach immer wieder auch Oppi mitgenommen, dadurch einfach diesen Raum hinter Oppi freigespielt. Anfangs hatte ich noch Khedira belaufen, dem fehlte ein bisschen das Tempo, der Antritt, einfach, dass man ihn dann auch tief erreicht. Und dann, ja, eben so nach 20 Minuten hat ihn dann Berg belaufen immer mehr. Und er ist einfach genau dieser tiefen Spieler, den du da brauchst. Und Khedira hat dann einfach gut den Raum vor, hinter Berg abgesichert, so für zweite Bälle. Und ich glaube, dieses Spiel wurde dann schon am Ende des Tages einfach über diese zweiten Bälle auch allgemein entschieden. Es extrem viel Ping-Pong-Duelle, auch in der zweiten Hälfte. Und wenn man sich die Achter auf beiden Seiten ansieht, dann ist es einfach Khedira und Kämlein, die dieses Spiel in diesen Phasen beruhigt und kontrolliert haben und dann vielleicht auch entschieden haben indirekt.
Ja, guter Punkt. Also Kämlein hatte zwar auch so seine Probleme, ist manchmal auch überlaufen worden und wenn, also die Innenverteidiger von Union, die verteidigen ja insofern aktiv, dass die jetzt auch nicht so wahnsinnig große Hemmungen haben, sich aus der Kette rauszuziehen lassen, weil dann eben für sie geschlossen wird. Und da gab es eine Situation, in der Kämlein dann schließen sollte. Und ich glaube, er hat irgendwie dann noch eine Ecke gerade noch rausgeholt, also zur Ecke verhindert. Die Chance von Hutonji war es, glaube ich. Aber da hast du gesehen, war ein schwieriges Spiel für ihn. Und trotzdem hat er ein so hohes Niveau gehabt, dass er definitiv einer der Besseren auf diesem Feld war. Also es zeigt vielleicht auch, wo Union angekommen ist. Die sind einfach wieder sehr unangenehm zu bespielen. Und deswegen ja auch, also es sind jetzt 8 Punkte auf Rang 16. Ich will jetzt nicht die Europapokaldiskussion aufmachen, das ist mir zu albern. Da sind sie auch 5 Punkte nach oben. Aber ich glaube, Sarah, Union, die haben sich jetzt mit 2 sehr, sehr guten Spielen in Folge, also wir erinnern uns an das 2:2 gegen Bayern, das ja auch sehr leicht ein Sieg hätte werden können vor der Länderspielpause und jetzt diesem Sieg, der tatsächlich einer ist. Also die haben sich in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht.
Das auf jeden Fall und ich glaube auch, vielleicht gerade die Art und Weise, wie die Siege oder der Sieg jetzt und das Remis gegen Bayern zustande gekommen sind, ist auch was, wo man viel draus mitnehmen kann, weil man gesehen hat, dass man sowohl gegen ja das beste Team der Liga, aber generell Top-Teams bestehen kann, als auch gegen die, würde ich jetzt sagen, trotzdem mal eher direkten Konkurrenten, dass man eher nach unten schaut. Ich glaube, da können sie viel draus mitnehmen.
Sehr wahrscheinlich ist das der Fall und das geht jetzt auch mit direkten Konkurrenten weiter, wenn man denn Heidenheim, das 10 Punkte hinter Union jetzt liegt, überhaupt noch als solchen bezeichnen möchte. Heidenheim zu Hause und dann nochmal der FC Bayern zu Hause im DFB-Pokal nämlich, das sind die nächsten beiden Partien für die Unioner und für St. Pauli geht es ähnlich weiter, nämlich auch beim FC Bayern, allerdings auswärts. Unangenehme Situation werden wir heute noch drüber sprechen, wie das so laufen kann. Und danach wird man auswärts im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach versuchen, sich für die Heimniederlage in der Liga vielleicht revanchieren zu können. Wenn euch noch ein tieferer Blick zu St. Pauli interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hört doch in die letzte Folge hier in diesem Feed rein. Da habe ich mit Tim Eksteen vom Millern-Ton über 1,5 Stunden nur über die aktuelle Lage bei St. Pauli gesprochen. Und ich sage euch, das ist auch nach diesem 0:1 gegen Union noch aktuell so wirklich geändert, hat sich nämlich eigentlich nicht so viel. Das ist eigentlich auch so ähnlich beim ersten FSV Mainz 05. Das ist das nächste Spiel, auf das wir blicken wollen. Am Freitagabend ging es los zwischen Mainz und Hoffenheim. So begann dieser Spieltag und schon sehr, sehr früh schafft es Hoffenheim in Führung zu gehen und das durch ein Eigentor von Hanke Olsen. Hinter ihm wäre Aslani noch gewesen. Zentner steht nicht ganz auf der Linie und wird deshalb auch bisschen überköpft. Das war so ein Tor, das man fängt, wo dann wir als Journalistinnen und Journalisten draufschauen und sagen, naja, also wenn du gerade in der Krise bist, dann fängst du auch so ein Tor. Ob das dann stimmt, wer weiß es schon. Danach versucht Mainz aktiv zu sein, sich Chancen herauszuspielen. Es geht auch ganz gut hin und her. Sowohl Hoffenheim hat die Chance, aufs 2:0 zu stellen, aber auch Mainz 05 erspielt sich seine Möglichkeiten und in der 76. Minute ist es dann eine Ecke von Amiri, die Hollerbach auf den Fuß fällt. Er trifft den Ball nicht richtig, aber da Costa kann aus der Drehung das 1:1 erzielen. Spannend wird es dann allerdings in der 84. bzw. 88. Minute. So lange hat es nämlich gedauert, dass der Schiedsrichter Sascha Stegemann, obwohl er direkt daneben stand, erkannt hat, dass Dominik Kohr mal wieder einen Gegenspieler, in dem Fall Max Mörstedt, hart gefoult hat und zwar definitiv rotwürdig gefoult hat. Am Ende ist es dann der 9. Platzverweis für Dominik Kohr und damit auch ein historischer Platzverweis. Kein Spieler hat in der Geschichte der Bundesliga mehr Platzverweise gesammelt. Ab jetzt hätte man meinen können, dass Hoffenheim drückt. Es kommt aber tatsächlich auch zu einzelnen Aktionen von Mainz 05. Allerdings fällt in der 97. Minute sogar noch das 2:1, das allerdings dann zurückgepfiffen wird wegen eines Handspiels von Ranac im Mittelfeld im Vorfeld. Könnte man sehr viel drüber streiten, Max, über diese Situation. Aber wir haben ja den Luxus, dass wir uns hier eher aufs Analytische beschränken. Deswegen müssen wir jetzt nicht diese Diskussion im Konjunktiv hier führen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen? War ja schon ein interessantes Spiel und irgendwie aber auch nicht.
Ja, es gibt in der Bundesliga nur noch wenig Spiele, die man über Angriffspressing oder tiefen Aufbau erzeugen kann. Das ist eins davon. Also in den ersten Minuten hat man Mainz viel aus dem 3-4-3 vom Abstoß weg gesehen gegen das 5-2-3 Angriffspressing von Hoffenheim. Du hast einfach bei Mainz sehr tiefe Schienenspieler vom Abstoß weg, also Philipp Nwene und Widmer. Die sind dann auch direkt angespielt worden. Hoffenheim war direkt mit dem Flügelverteidigern Bernardo und Kufal drauf. Sie sind sie vertikal angelaufen. Das hat einfach den Effekt, dass man die Flügelspieler in der Breite nicht anspielen kann. Und dadurch hat man sie einfach immer wieder in den Halbraum reingetrieben. Das wollen eigentlich viele Teams in den Halbraum kommen. Mainz fremdelt ein bisschen damit, weil man ja mit Nebel und auch Hollerbach jetzt zwei Spieler hat, die zwar tendenziell schon unter Balldruck auflösen können, aber gerade Kohr und Handke Olsen, die sind im Herausverteidigen einfach sehr gut. Gut, Kohr hat dann im Laufe des Spiels noch im Herausverteidigen eher, ja,
hat sich komplett nicht so gut rausverteidigt. Zeigt.
so grundsätzlich. Hoffenheim hat auch vor diesem Herausverteidigen gute Ansätze gezeigt. Grundsätzlich agieren einfach die Achter schon mannorientiert, aber man hat dann bewusst diese Mannorientierung losgelöst und dann den Passweg im Halbraum dadurch isoliert, hat dann einige Ballgewinne dadurch im Halbraum einfangen können in den ersten Minuten und dadurch auch einfach umschalten können. Das Problem, was Mainz einfach hat, ist mit diesem sehr breiten Dreieraufbau vom Abschluss weg, dass du sehr anfällig für diese Umschaltszenen bist.
Ja.
Und das hat einfach den Effekt, dass du dann schon nach ein paar Minuten schon ein bisschen das Spiel aus der Hand gleitet. Und ich finde, das hat sich dann auch durchgezogen und gipfelte dann auch in dem 1:0 nach 8 Minuten.
Und das, finde ich, ist nämlich wirklich ein interessanter Punkt bei Mainz 05, weil man spricht viel über Chancenverwertung und über defensive Fehler und dass sie schon wieder ein Spiel in Unterzahl beenden und so weiter und so fort. Aber ich finde nämlich auch, dass das Grundproblem tatsächlich schon im Spielaufbau anfängt und auch im Ballvortrag ins Angriffsdrittel. Denn selbst wenn man aus dieser breiten Positionierung und dem Pass dann eben auf Widmer oder Nwene, meistens war es Widmer, wenn man da es schafft, sich dann aus dem Pressing von Hoffenheim zu lösen, beziehungsweise die haben ja eher dann oft nur zugestellt, also in Anführungszeichen nur, es ist ausnahmslos nur dann etwas passiert, in der Anfangsphase, wenn Benedikt Hollerbach den Ball bekommen hat, dann ging es auch mal ins Angriffsdrittel rein. Und eine weitere Ausnahme gab es noch, Problem Hoffenheims meiner Meinung nach, die waren im Pressing ja sehr hoch, sehr aktiv. Aber wenn die ersten beiden Linien überspielt wurden, dann war der Sechserraum komplett offen und da ist auch Amiri 2-3 Mal reingetribbelt und einmal auch im Vene und hat so eine Chance herausgespielt. Also das waren Situationen, in denen hat Mainz 05 das geschafft. Deswegen war Mainz 05 auch nicht chancenlos, aber es war dann doch auch relativ ausrechenbar. Also mein Eindruck ist, dass Mainz 05 plus, sie haben noch diese langen Bälle mit dabei, die fürchterlich schlecht vorbereitet sind, also die manchmal eher so aus, ich weiß nicht, ob das noch so Muskelreflexe aus früheren Saisons sind, aber manchmal spielen sie einen langen Ball, man weiß gar nicht warum, auf wen der eigentlich hätte gehen sollen. Ich fand, dass das Mainz 05 insgesamt sehr berechenbar gemacht hat und ich fand es dann aber auch interessant zu sehen, dass das trotzdem auch gereicht hat. Also Mainz hat auch, finde ich, verdientermaßen hier einen Punkt geholt, hätte auch auf Hoffenheimer Seite kippen können, aber sie hatten ja beide ihre Chancen. Wie denkst du darüber?
Ja, also man hat eben dann nach dieser schwierigen Anfangsphase gesehen, dass die eigentlich nur noch lang rausgeschlagen haben, vor allem auch aus dem tiefen Aufbau. Ich habe dann versucht, irgendwie Muster zu erkennen. Ich glaube einfach, man will schon Lee als Zielspieler haben und dann eben mit Hollerbach und Nebel zwei Spieler um ihn herum haben. Ich glaube einfach, gerade Nebel wirkte so vom Spielverständnis an diesem Abend ein bisschen neben der Spur. Er war viel zu nah an Lee und das hat einfach den Effekt, dass der zweite Ball über ihn drüber gesprungen ist und dadurch hat man einfach überhaupt keinen Zugriff auf diese zweiten Bälle gehabt. Und das ist dann schon immer auch ein Indiz dafür, dass einfach die Spielkontrolle flöten geht. Und ich finde, das hat man dann schon auch merkt. Was man wiederum aber auch merkt hat, ist, dass Hoffenheim einfach sehr beansprucht wird mit der Verteidigungslinie, sehr viel herausverteidigen müssen hat. Und ich finde schon, dass man das dann auch diskutieren muss mit diesem späten Ausgleich, inwieweit das auch Mainz beziehungsweise auch Hoffenheim dann in die Karten gespielt hat, dass man einfach sehr früh und permanent diese Herausverteidigungsmomente gehabt hat und vielleicht damit auch einfach einen gewissen Kraftverlust frühzeitig provoziert hat.
Ja, interessanter Punkt. Ich meine, wenn man sich die Entstehung der Ecke zum 1:1 anguckt, dann war das eine Standardsituation, aber der ging eben auch schon voraus, dass da Mwene einfach besser in der Offensivaktion war als Touré im Verteidigen. So wird quasi dieser Standard erzielt und es fällt eben halt auch auf der Seite, über die dann in der zweiten Hälfte mehr funktioniert hat, offensiv für Mainz 05. Also in der ersten Hälfte, fand ich, ging es noch eher über den linken Flügel und dann hat Benzi Hollerbach ins Spiel gebracht haben und in der zweiten Hälfte hast du gesehen, Mwene, Nebel, auch Amiri, die haben da wirklich drauf geschoben und die haben dann ja auch Bernardo und vor allem Touré echt in Probleme gebracht. Gleichzeitig hat Hoffenheim aber auch die Chance, hier das 2:0 zu machen. Also die haben so eine Dreier-Kombo gehabt, 66., 67., 68. war das, glaube ich. Da hält Robin Zentner letztlich Mainz 05 noch im Spiel. Wie kritisch wärst du denn mit Hoffenheim? Also sie haben ja auch viele Elemente drin. Richtig stabil sind sie in wenigen Spielen jetzt gewesen, finde ich, in dieser Saison. Aber im Spielaufbau haben sie auch Elemente drin, die kein anderes Team so konstant abrufen kann in diesem Tabellensegment, in dem sich Hoffenheim bewegt. Also zum Beispiel die Ausweichbewegung von Burcher, der einfach immer im Halbraum anspielbar ist und dass sie fast alles immer diagonal rausspielen und da auch mutig sind durchs Zentrum durch. Das hat ja in manchen Phasen richtig, richtig gut geklappt, auch auf Hoffenheimer Seite.
Ja, also ich glaube, man denkt dann schon auch ein bisschen viel immer vom Ergebnis her. Ich finde schon, dass man aus diesem 3-1-2-4 gute Sachen zeigt hat wieder, gerade auch was Diagonalspiel angeht, das hast du richtig gesagt. Was mir bei Hoffenheim einfach sehr auffällt, ist auch im Umschaltspiel das Thema Spieltempo. Also ich finde, man hat zwar mit Aslani und auch Touré schon im Zentrum immer zwei Spieler, die da diese im Wandspiel sehr gut agieren und auch ablegen können, aber das Nachrücken, das ist einfach oft zu wenig. Grammaric, der ist oft viel zu tief. Und dann hast du einfach schon die sehr tiefen Achter, die einfach viel zu weit weg sind. Und ich finde, das kann man auch im strukturierten Spielaufbau gewissermaßen ja übertragen. Und im Endeffekt musst du das Spiel mit dieser Spielkontrolle, die du dann schon lange Zeit hast, zumachen. Und um einfach dann diesen Kraftverlust einfach dann auszumerzen, den du einfach immer mehr gespürt hast. Also Mainz, die haben ja nur noch Interesse an einem wilden Spiel gehabt, zu Ende des Spiels, haben sie dann auch produziert, eben mit diesen langen Bällen. Also nach 30 Minuten hat man schon Wiedmann mit ein wenig getauscht, um einfach Wiedmann immer wieder in der rechten Breite mit langen Bällen anzuspielen, um dann ins Gegenpressing zu kommen, mit unter anderem Amiri oder auch Chor. Und ich finde, dass dann Hoffenheim sich dann schon da auch einziehen hat lassen. Zu wenig Kontrolle ins Spiel bekommen, zwar wenig Tempo in den richtigen Momenten gehabt, aber auch zu wenig Tempo rausgenommen, wenn sie es mal gebraucht hätte. Und im Endeffekt steht dann ein 1-1 da, wo du einfach sehr unzufrieden bist. Und ich finde, Hoffenheim hat einige Schritte nach vorne gemacht in den letzten Wochen, aber dann muss man da diese Spiele schon auch ziehen.
Ja, interessanter Punkt. Also auch von den Wechseln her, klar, das ist jetzt vom Ergebnis her gedacht, aber es war schon öfter zu sehen, dass Christian Ilzer das nicht ausreizt. Er hat nur dreimal gewechselt in diesem Spiel und ausschließlich offensiv. Und gerade in der Phase, in der dann Kawasaki kam er dann rein zur zweiten Hälfte, Sivan Wiedmann musste auch angeschlagen raus und war schon gelb verwarnt. Und gerade Kawasaki, gut, beim 1:2, das zurückgepfiffen wurde, da stand er nicht gut gegen Bebou bei dieser Flanke aus dem Rückraum, aber ansonsten hatte der so viele gute Offensivaktionen und hat die eben so in Beschäftigung gehalten und in seinem Schlepptau hat dann eben auch Paul Nebel Raum gefunden, nach innen zu ziehen. Lee hatte gute Aktionen, später kam er dann Nelson Viper noch mit drauf, da war zwar gar nicht so auffällig, was so die Highlight-Aktion angeht, aber hatte immer wieder gute Ballkontakte im Angriffsviertel und du wusstest vor allem, jetzt geht der Ball nicht verloren, außer er wird gefoult von Hoffenheimer Seite. Das hat mich schon gewundert, dass da Christian Ilzer nicht eingegriffen hat und alles im Grunde auf seine Offensive gelegt hat, meiner Meinung nach. ich denke, er hat aufs 2:0 hin eingewechselt, was auch fair ist. Aber wenn es dann nicht fällt und das 2:1 weggepfiffen wird, aus welchen Gründen auch immer und wie auch immer man das findet, dann schenkst du letztlich hier auch Punkte her. Denn Mainz 05, bei allem, was sie besser gemacht haben, waren ja auch schlagbar. Also es ist ja auch kein Zufall, dass Dominik Kohr sich da so eine rote Karte holt, weil er eben so weit rausrücken muss zum Beispiel.
Ja, also ich glaube schon, man muss auch viel über Mainz 05 sprechen oder über diese Einwechslungen. Also gerade Kawasaki und Danny da Costa, die haben ja im Zusammenspiel schon sehr gute Muster gezeigt. Also gerade im Spielen und Gehen, da hat man die Frische natürlich auch viel gemerkt gegen die sehr beanspruchte Frische seitens Hoffenheim. Dann hast du einfach sehr viel diesen rechten Halbraum bespielt bekommen, den du ja in den ersten 60 Minuten nicht bespielt bekommen hast, gerade weil Paul Nebel eben in Sachen Ballkontrolle, Spielkontrolle nicht die Partie gezeigt hat, wie Benedikt Hollerbach jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel. Und ich finde, das hat man dann schon mit den beiden auch zunehmend reinbekommen. Und ich finde allgemein, dass ja das 1-1 schon verdient ist, dann, wenn man so insgesamt drauf blickt. Und was ich mich oft bei Hoffenheim frage, ist schon natürlich Astani und Touré. Das sind zwei Spieler, die extrem gut sind. Aber mir fehlt da immer wieder so ein bisschen so dieses Wandspielelement. Ich muss da immer an Nick Woltemade denken, egal bei welchem Team in der Bundesliga. Aber ich denke mir immer, okay, du brauchst einfach mal einen Spieler, den du nur im Fuß anspielen kannst, der nicht sofort Dribbling sucht, sondern einfach mal das Tempo rausnimmt, seinen Körper reinstellt und dann auch seinem Team mal Zeit verschafft zum Nachrücken. Weil du hast einfach bei Hoffenheim immer diese Zweigeteiltheit mit dem Ballbesitz vor allem. Du spielst Aslani im Fuß, er sucht sofort das Dribbling, Touré geht sofort tief und der Rest, der schiebt halt nach, aber ist halt sehr viel Meter einfach weg und dadurch geht einfach sehr viel Kontrolle flöten in dem Spiel.
Ja, ich meine, sie suchen natürlich auch gerne die Tiefe. Du kannst es auch ohne Wandspieler machen, also wir werden später über Leipzig sprechen, die haben es ähnlich gemacht und Union hatte zwar Wandspiel auf dem Feld, aber haben trotzdem alles tief geschlagen und immer auf die Geschwindigkeit gesetzt. Also ja, aber ich verstehe deinen Punkt. Ich finde auch, dass Hoffenheim gut aus diesem Spiel rauskommt mit dem Ergebnis her, auch wenn man hinten raus sogar noch Pech hatte. Und bei Mainz 05 bin ich ehrlicherweise so ein bisschen unentschlossen, wie ich das jetzt bewerten würde, ob das jetzt in irgendeiner Hinsicht ein Hinweis darauf sein könnte, dass sich viel verbessert bei Mainz, denn es war kein schlechtes Spiel und gerade die Einwechselspieler, also es ist sehr gut, dass du auch da Costa nochmal genannt hast, denn der hat definitiv auch ein gutes Spiel gemacht, die haben auch einiges mit dazu addiert, was Mainz 05 sehr gut getan hat, aber die Probleme sind schon relativ grundsätzlich, das hast du ja eingangs erzählt bei Mainz, deswegen, ich weiß nicht, wie ich es bewerte, ehrlich gesagt.
Ja, also ich tue mich einfach sehr schwer damit, das Thema Flexibilität. Also man hat schon versucht, dass man dann mit Mbene und Wiedmann mit dieser Rotation, mit dieser festen Rotation, einfach schon noch ein gewisses Spielelement auch auf der anderen Seite reinzubekommen.
Aber wen soll denn das überraschen? Also Entschuldigung.
Ja,
es geht einfach die Seiten getauscht, oder?
Ja. Also. Und vor allem halt permanent. Also es war halt dann einfach nur für diesen langen Ball auf Wiedmer, weil der einfach Probleme hat in diesem Aufdrehen. Also Mbene, der ist halt sehr stark, dem spiel ich im Fuß rein, der dreht im ersten auf und spielt dann tief. Wiedmer hat da seine Probleme mit. Das Problem ist nur, er war halt auf der Seite von Hollerbach, der einfach, ja, der braucht halt einfach diese Spiele im Fuß rein. Und da muss ich mich einfach aufdrehen für. Aber wenn sofort Kufal in meinem Rücken drin steht, dann hat Wiedmer einfach seine Probleme gehabt. Und deswegen hat man einfach Mbene auf die Seite gestellt. Und Wiedmann einfach immer lang angespielt. Aber ich glaube schon, du bist einfach noch zu sehr abhängig von diesen Einzelspielen, Hollerbach, Sano, am Ende dann eben auch von da Costa und Kawasaki unter anderem. Aber so das Gesamtkonstrukt ist zu wenig flexibel. Das hat man in diesem tiefen Aufbau gesehen, hat man im Angriffspressing gesehen. Ich finde teilweise auch bei Standardsituationen hat Hoffenheim durchaus was angeboten, gerade so um den Raum um die Box, den hat man zwar immer wieder vereinzelt bespielt, aber es wirkt als sehr wenig systematisch insgesamt. Und das sind immer so einzelne Indizien dafür. Also ich stimme dir da schon zu, dass man da weiter skeptisch bleiben muss, auf jeden Fall.
Also Mainz 05, Platz 16, nach oben hin ist es aber gerade nur Platz 17, Entschuldigung, ein Punkt ist es eben auf Platz 16, zwei Punkte sind es auf Rang 15. Es geht jetzt erstmal international weiter gegen Universitatea Craiova aus Rumänien und dann geht es zum SC Freiburg für die TSG aus Hoffenheim, die auf Rang 7 abrutscht mit 20 Punkten, aber punktgleich mit den Frankfurtern ist, das auf Rang 6 gesprungen ist. Das Eintracht Frankfurt, die Eintracht, geht es jetzt weiter zu Hause gegen den FC Augsburg und dann wird man bei Borussia Dortmund antreten. Wir machen weiter mit unserer Kellertour und landen im tiefsten Keller tatsächlich beim ersten FC Heidenheim auf Rang 18. Die Heidenheimer, sie sind zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach angetreten und hatten wahrscheinlich auch die Hoffnung, durchaus auch vielleicht ein bisschen mit dem spielen zu können, was man eben hat, nämlich eine sehr kalte Alp und sehr frostigen Boden, wurde in der Übertragung ungefähr 100 Mal thematisiert. Und das hätte vielleicht auch ein Problem werden können, wenn Gladbach unter Eugen Polanski sich nicht langsam finden würde. Und so hat es dazu geführt, dass es einzelne Chancen gab auf beiden Seiten, die Tore dann aber vor allem Gladbach macht. Und das geht in der 45. Minute los. Da bringt Honorar eine Ecke nach innen, bei der Schöppner gegen Elvedi mit beiden Händen klammert bzw. geklammert haben soll. Frank Willenborg entscheidet auf Strafstoß. Das ist eine sehr harte Entscheidung, auch weil der Ball nicht mal in die Nähe von Elvedi kommt. Wie dem auch sei, Kevin Dix tritt an und trifft zum 1:0. Und schon nach 10 Minuten in der zweiten Hälfte stellt Gladbach auf 2:0. Honorar lässt sich in den Zehnerraum fallen und bekommt von Netz den Ball. Er legt auf Reiz und geht in den Strafraum. Der legt den Ball per Hacke auf Tabakovic, der das 2:0 erzielt und auch deswegen so viel Platz hat, weil eben Honorar diesen Weg in den Strafraum gemacht hat. Und so standen sie in einem ganz kurzen Moment 2-1 gegen den Innenverteidiger. Das war schwierig. Ich glaube, Tim Seersleben war es, der da im Grunde eigentlich nur die falsche Entscheidung treffen konnte. Fortan beginnt ein Spiel, in dem Heidenheim es probiert, in dem Gladbach Konter um Konter hat, zum Teil absurde 3-1 Konter, die nicht ausgespielt werden. Es rächt sich aber insofern nicht, als Schuto Machino wiederum nach einer Hackenvorlage von Honorar das 3:0 erzielen kann in der 76. Minute und dann, spätestens dann, Sarah, war dieses Spiel entschieden. Jetzt wussten wir alle, dass es schwer werden würde für Heidenheim vor dieser Saison und jetzt auch, wenn man die bisherigen 10 Spieltage so ein bisschen mitverfolgt hat, war das klar. Wie hat dir denn Heidenheim in dem Spiel gegen Gladbach jetzt gefallen?
Also ich finde, in der ersten Halbzeit haben sie es eigentlich defensiv ordentlich gemacht, waren eigentlich gut gestanden, haben bis auf eine Großchance von Tabakovic, wo der Ball, glaube ich, an die Latte geht, wenig zugelassen. Was dann auch Frank Schmidt und ich glaube auch Patrick Meinker im Nachgang angesprochen haben, war ein bisschen der Elfmeter und dann auch der Zeitpunkt einfach der Tore. Also klar, jedes Gegentor ist unglücklich, aber das war dann schon vielleicht nochmal der bekannte unglückliche Moment. Mhm. Kurz vor der Halbzeit mit einem, wie du sagst, sehr, sehr fragwürdigen Elfmeter und dann eigentlich mit der wahrscheinlich ersten richtigen Chance, die Gladbach in der zweiten Halbzeit hatte, dann gleich nochmal das zweite Tor. Das bricht eine Mannschaft gerade in der Verfassung. Sie haben danach, ja, wie du sagst, sehr offen gestanden, hatten dann noch drei Mittelstürmer auf dem Platz und mussten ja auch ins Risiko gehen, haben aber auch da wenige Chancen gehabt. Also Moritz Nikolas hatte sehr wenig zu tun im Gladbacher Tor und haben es auch nicht geschafft, über den Flügel, über die Außen, über ein 1-1 oder so mal durchzukommen. Das war ja eigentlich gerade was, wo Gladbach oftmals verwundbar ist, was die Zweikämpfe eben auf dem Flügel angeht. Mhm. Und auch da ging fast nichts durch. Also ich glaube, am Ende war es dann so ein Zusammenspiel schon auch aus bisschen Momentum und ja der Elfmeterentscheidung, die natürlich das Spiel stark in die Gladbacher Richtung gelenkt hat, aber auch irgendwo fehlender Qualität, die Gladbach halt dann in den entscheidenden Situationen bewiesen hat.
Ja, und ehrlicherweise ist das so ein bisschen mein Problem, wenn ich auch so den Umgang von Heidenheim mit dieser Niederlage sehe. Also ich verstehe das wirklich sehr, sehr gut, dass man sich über diese Strafstoßentscheidung, die meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung ist, die aber auch dann zu Recht nicht zurückgenommen werden kann durch den VAR, weil es ist nicht zu 100% ein Fehler. Es gibt ein Halten und sie wollen es anders bewerten in dieser Saison. dann sei es eben so, dann ist es ein Elfmeter. Ich verstehe, dass man sich da total drüber ärgert, das würde ich auch machen. Aber ich finde, zur Wahrheit dieses Spiels gehört auch, dass Heidenheim in der ersten Hälfte den Expected Goals Wert von 0,09 hatte und dass es genau zwei gute Phasen in diesem Spiel gab, offensiv gesehen. Und das eine ist, und das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich, das ist direkt in der zweiten Hälfte, da hat Ibrahimovic zweimal gute Aktionen und Mainka kommt da zweimal zum Abschluss, 48. 49. Und nach dem 2:0, da haben sie auch nochmal die Möglichkeit auf 2:1 zu stellen. Das sind Momente, wo mal offensiv was funktioniert hat, aber ich muss sagen, also ich bin ja wirklich nicht als Heidenheim-Skeptiker oder Kritiker bekannt und sehe immer das Gute, sowieso in Frank Schmidt, aber in dem Spiel, fand ich, steckte so viel Absteiger drin und das, obwohl Heidenheim versucht hat, obwohl man Heidenheim quasi keinen Vorwurf machen kann, also ich will das nicht vorwurfsvoll aufgefasst finden von den Hörerinnen und Hörern, aber es sah einfach für mich tatsächlich aus wie ein Absteigerspiel, weil die Qualität nicht da war, weil die taktischen Dinge, die man überlegt hat, im Grunde kaum funktioniert haben. Du hast es erzählt, die 1-gegen-1-Duelle zum Beispiel auf dem Flügel. Traoré hatte so oft einen offenen Fuß, weil das Gladbach wirklich nicht gut gemacht hat, draufzuschieben auf ihn. Aber aus den Flanken ist halt einfach nichts entstanden. Also eine Chance gab es, glaube ich, nach einer solchen Hereingabe. Aber ansonsten nichts. Und defensiv hatte man irre viel Probleme, wo man auf der anderen Seite allerdings auch Gladbach noch loben könnte. Da können wir vielleicht noch gleich dazu kommen. Max, du hattest dich zwischendurch gemeldet. Ich weiß nicht, ob du was ergänzen wolltest.
Ja, also Thema mit dem Ball Heidenheim. Also ich habe auch 40 Minuten reingeschaut. Also ich fand, Gladbach hätte durchaus was angeboten gehabt. Also gerade Niklas Torsch hat einige Verlagerungen eingeleitet. Also Gladbach wollte immer einfach den Ball nahen Innenverteidiger zustellen, aber Torsch hat einfach gute Lücken gefunden, um einfach trotzdem diese Verlagerung oder diese Rückpässe zu schaffen. Hat man dann auch gut geschafft. Und das Problem war einfach, in Anführungszeichen, man hat Ballferne Überzahl gehabt, also Heidenheim mit Außenverteidiger und Flügelspieler. Und ich dachte mir, okay, spiel halt jetzt einfach mal den Ball lang. Aber er hat nie den Ball lang gespielt. Er hat immer nur auf dem Innenverteidiger gespielt und dann konnte natürlich Gladbach verschieben. Also es fehlt einfach bei Heidenheim schon gewissermaßen diese Direktheit. Und ich habe mir dann schon viel gefragt, okay, warum tun die das? Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, die wollen eigentlich Gladbach auseinanderziehen und dann Piringer ins Wandspiel bringen, beziehungsweise ins Tiefenspiel. Aber ich finde, Piringer hat in diesem Spiel einfach eine extrem schlechte Partie gemacht, also auch im Umschalten. Und hat einfach nicht das aufgebracht, was Heidenheim braucht. Die brauchen im Umschalten jemanden, der die Bälle verteilen kann und dann einfach auf Ibrahimovic oder Honza aktiv ablegen kann. Er ist nicht dieser Wandspieler und deswegen verstehe ich auch nicht, wieso man ihn immer wieder in diese Wandspielsituationen bringt. Gerade gegen Spieler wie Dix oder Elvedi, die einfach so gut in diesem 1 gegen 1 sind, finde ich, hat man sich da immer ein bisschen unbedarft in Notsituationen gebracht und auch immer mehr dann einfach an Spielkontrolle wegen diesen dauernden Ballverlusten gebracht. Ja.
Ich meine, das mit den Verlagerungen und der Rolle von Niklas Dorsch, das ist mir auch aufgefallen. Weil er aber diese Bälle früher gespielt hat, glaube ich, da ist es eher dann so ein, du steckst eh schon in der Krise und überlegst dann über jeden Risikopass vielleicht zweimal nach und spielst dann eben lieber nicht die Verlagerung über 40 Meter auf die andere Seite, sondern eben den Pass zum Innenverteidiger zurück. Und wenn man so möchte, hätte das ja auch aufgehen können. Also wir haben begonnen diese Sendung mit einem Spiel zwischen Union und St. Pauli, wo beide Teams im Grunde den Ball am Anstoß haben liegen lassen in der ersten Hälfte und gesagt haben, macht ihr mal, wir wollen erstmal kein Tor kassieren. Und das hätte ja auch gegen Gladbach funktionieren können, wenn es diesen Strafstoß nicht gegeben hätte. Deswegen ist es natürlich schon auch ein bisschen vom Ergebnis her von mir argumentiert, auch von den Kontern her, die Gladbach dann hatte. Den Gladbach hätte noch höher gewinnen können, so absurd sich das anhört. Aber weil es sich eben dann jetzt doch wiederholt in manchen Spielen und ich habe es auch am letzten Spieltag gesehen, auch wenn Eva da die Sendung gemacht hat, das ist schon leider nicht gut genug, vor allem auch, weil du gesehen hast, bei Borussia Mönchengladbach, da funktionieren ja jetzt manche Dinge und das war vor der Länderspielpause schon zu sehen und hat sich dann auch in Ergebnissen ausgedrückt, vor allem natürlich im Derby gegen den ersten FC Köln, aber jetzt gegen Heidenheim fand ich das eben auch sehr auffällig, also beispielsweise die Ausweichbewegung von Neuhaus und Reitz, die haben das ähnlich wie Hoffenheim gemacht, habe ich vorhin mit Burcher erklärt, dass der immer sich seitlich hat rausfallen lassen, da war er immer diagonal anspielbar und von da ging es dann weiter und das haben Neuhaus und Reitz ganz, ganz ähnlich gemacht Und Heidenheim hatte damit enorme Probleme, weil sie immer hinschieben mussten, aber nicht so ganz hinschieben wollten, weil sie wollten eigentlich auch das Zentrum dicht machen und da geht ja jemand quasi so ein bisschen aus dem Zentrum raus, aber ist anspielbar, kann aufdrehen und dann sind die aber halt auch so gut, Reitz vor allem aktuell, aber auch Flo Neuhaus, plus dieser Kniff, Honorar zentral neben Tabakovic spielen zu lassen von Gladbach. Also in diesem Spiel hat das so gut funktioniert, weil Honorar und Tabakovic, die sind immer wieder tief gegangen und auch deswegen hat Heidenheim oft so eine katastrophal schlechte Abseitslinie gestellt, weil die immer wieder jemanden mitgezogen haben, weil dann Siersleben, Mainka, Traoré, Firnbach, die mussten immer wieder entscheiden, gehe ich mit, gehe ich nicht mit, stellen wir ihn jetzt ins Abseits. Manchmal ist auch Dorsch mit zurückgefallen, die letzte Kette. Und ich finde aber, dass es eher Gladbach gut gemacht hat als Heidenheim schlecht. Und vielleicht war es deswegen auch so klar zu sehen in diesem einen Spiel, die Probleme von Heidenheim, weil Gladbach eben das so gut aufgedeckt hat. Und das ist ein großer Unterschied zwischen diesen Teams, meiner Meinung nach. Sarah, ich wusste nicht, Max hat schon wieder so Luft geholt, aber dann darfst du sehr gerne mal. Wie hat dir, also ich habe ja gerade Gladbach schon so gelobt, habe ich mich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr in Gladbach verliebt, weil ich mich an das schlechte Seoane Gladbach noch erinnert habe. Wie fandst du sie denn?
Also ich muss erstmal als Gladbach-Fan sagen, dass man sich nicht zu sehr in Gladbach verlieben kann.
Aha, daher weht der Wind. Sehr gut.
Also klar, gerade wenn man den Kontrast zu Seoane sieht, ist das einfach gerade sehr, sehr wohltuend, wie sie spielen. Man hat eine defensive Kompaktheit wieder gefunden. Ich habe den Eindruck, dass die Kommunikation, die Übergabe auch zwischen den Ketten besser funktioniert. Da sind sie einfach deutlich stabiler geworden und haben sich auch in dem, wie sie spielen, einfach gefunden. Also ich habe den Eindruck, unter Seoane, der ja eigentlich auch als Pragmatiker gilt, hat er nie wirklich einen Weg gefunden, wie er die Spieler, die ja trotzdem einfach alle ihre Qualitäten haben, so einsetzen kann, sowohl defensiv als auch offensiv, dass sie eben ihre Qualitäten auf die Platte bekommen. Und dann war das gegen den Ball unter Seoane zum Teil einfach sehr wild und ja, man hat sich da teilweise ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Und jetzt unter Polanski schafft er es einfach, die Spieler in die Situation zu bringen, die sie brauchen, um ihre Qualitäten auszuspielen. Und ich finde, das sieht man ganz arg auch an dem Florian Neuhaus, der gefühlt seine Renaissance erlebt. Also seit Marco Rose hat es keinen Trainer geschafft, ihn vernünftig zu integrieren in die Mannschaft und ihm seine Rolle zu geben. Und ich glaube, jetzt, klar, ein Faktor ist das sicherlich auch, dass er nach dieser Seoane-Zeit ein bisschen freier aufspielen konnte, weil quasi jede Minute, die er spielen durfte, für ihn einfach ein Geschenk war und einfach freier war als die Spieler, die unter Seoane dann diese Krise erlebt haben. Sicherlich auch ein Faktor. Aber ich glaube, er fühlt sich auch in dieser Rolle mit dem Umschaltspiel, wo er dann seine Mitspieler in Szene setzen kann, extrem wohl. Das kommt ihm extrem entgegen. Und man sieht es ja immer wieder, dass er einfach ein herausragender Fußballer ist. Und deswegen glaube ich, wenn man Fußballfan ist, dann freut man sich einfach, wenn man den Florian Neuhaus auf dem Platz sieht.
Ja, ich habe ausgeholt und nochmal gestockt vorhin, weil ich bin mir unsicher, wie ich Gladbach bewerten soll. Also ich verstehe diese Euphorie um Eugen Polanski schon. Das ist ein Kind von Gladbach, der einfach extrem viel Euphorie in diesem Verein hervorruft. Und ich verstehe auch, dass seine Spielweise einfach ja sehr zu dem passt, was die Spieler haben. Also Tabakovic einfach extreme Qualität in diesem Ablagenspiel, das hat man immer wieder gut forciert mit diesen ausbrechenden Achtern, wie es Max auch schon gesagt hat. Das Problem, was jetzt ich bei diesem Spiel nur sehe, also der FC Heidenheim, der hat schon einfach sehr viel angeboten auch, also aus diesem 4-1-4-1 Mittelfeldpressing. Also ich glaube nicht, dass du sehr viele Mannschaften in dieser Bundesliga noch sehen wirst, die sich so einfach als Zentrum aufbrechen lassen wie der FC Heidenheim. Weil das ging schon sehr einfach. Auch das Thema Umschalten. Also Gladbach hat schon durchaus auch Sachen angeboten. Also Heidenheim war vereinzelt schon auch gut im Umschalten drin mit Adrian Beck. Also ich finde, das ist einer der besten Gegenpressing-Spieler dieser Liga hin und wieder. Und das hat er auch an diesem Tag gezeigt. Also der hat schon ein paar gute Ballgewinne gezeigt, aber eben mit Piringer und auch Honsack, der keine gute Partie machte, kam einfach Heidenheim auch nicht in diese Umschaltsituationen rein, obwohl Gladbach schon in der Breite durchaus anfällig war. Also was ich sagen will, ich glaube schon, dass Gladbach auf einem sehr guten Weg ist. Ich würde aber es noch nicht so überbewerten, wie es nun wieder auch in den Netzwerken getan wird. Und ich würde mir eher Sorgen machen um den FC Heidenheim, um ehrlich zu sein, weil die Argumentation, dass der Elfmeter hier da, ja, nicht der Hauptgrund, aber die der Anfang der Niederlage war, die finde ich irgendwie zu schnell gegriffen. Ich finde, die Spielkontrolle, die ist schon deutlich vorher flöten gegangen in dieser Partie, schon nach wenigen Minuten hat Gladbach geschafft, dass man Heidenheim gegen den Ball praktisch komplett aufbricht.
Und dann versetzt sich offenbar auch nicht in Euphorie, dass Tim Kleindienst wieder zurückgekehrt ist bei Borussia Mönchengladbach. Aber ich habe dich, Sarah, schon nicken sehen. Du teilst die Euphorie auch noch nicht, du bist noch skeptisch, aber ist ja klar, du bist Gladbach-Fan, also du musst ja Skeptikerin sein.
Es ist auf jeden Fall besser, als jetzt wieder in grenzenlose Euphorie zu verfallen. Da wird man ja als Fan von Traditionsvereinen schnell bestraft oftmals. Ja, ich finde, Max, ich teile alles, was du gesagt hast, und ich gehe da auch mit. Ich finde, was da auch mit reinspielt, ist, dass sie jetzt die letzten Wochen halt auch ein sehr dankbares Programm hatten mit Karlsruhe am Anfang, St. Pauli, Heidenheim, Köln, kann man jetzt drüber streiten. Aber dass es die Gegner schon auch ermöglicht haben und trotzdem auch, dass Gladbach immer wieder was angeboten hat, wo man sagt, wenn man da vielleicht Gegner auf dem Platz hat, die bisschen mehr Qualität mitbringen, kann es gefährlich werden. Zum Beispiel fand ich auch, dass sie gegen Heidenheim immer mal wieder Ballverluste hatten, auch unnötige Ballverluste im Mittelfeld, die zum Beispiel Leipzig, gegen die es jetzt nächste Woche geht, ganz bitter bestrafen könnte. Plus, dass die angesprochenen Konter, die sie wirklich bodenlos ausgespielt haben. Das ist wirklich schlecht, ja. Also das ist auch was, das solche Situationen wirst du nicht gegen viele Gegner haben und da wird die Effizienz dann vielleicht auch mal ihnen zulasten fallen.
Ja, das stimmt natürlich, aber ich sehe es halt von dem, wo Gladbach herkommt, und da war man orientierungslos vor allem. Also es haben ja nicht nur die Ergebnisse nicht gepasst, sondern es war auch komplett zufällig, welches Borussia Mönchengladbach du jetzt wieder gesehen hast unter Seoane. Und ich finde, bei Polanski, klar, stimmt schon, was du zu den Gegnern sagst, und es sind auch jetzt erst 4 Spiele, aber wenn man so will, könnte man auch sagen, die Schlussphase gegen Eintracht Frankfurt, da ging es dann schon zum ersten Mal los, dass man so gewisse Dinge gesehen hat, die besser wurden, auch was zum Beispiel auch das Attackieren des Strafraums angeht. Es klingt so banal, aber früher war da immer ein Spieler im Strafraum gestanden und hat gehofft, dass irgendwas passiert. Jetzt sind es 3-4, weil sie einfach alle nachrücken. Also das stimmt, aber ich finde, es gibt eben positive Elemente. Ich mag, wie gesagt, die Rolle von Honorar sehr. Bin gespannt, ob das jetzt auch so bleibt, wenn Tim Kleindienst kommt. Er selber hat vor dem Spiel gesagt, er könnte sich auch sehr gut vorstellen, mit Tabakovic in der Doppelspitze vorne zu spielen. Schauen wir mal. Ich fand, dass dieses sich zurückfallen lassen von Franck Honorat und dann in den Strafraum reingehen, das gleichzeitig auch Reiz die ganze Zeit gemacht hat, das hat sehr, sehr für Verwirrung gesorgt bei Heidenheim. Also ich finde, es gibt einfach Elemente, die jetzt auch mal neu sind bei Gladbach. Wir haben schon so ewig nichts mehr Neues gesehen bei Gladbach. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen übereuphorisch. Das kann schon sein. Aber es ist auf jeden Fall eine viel, viel entspanntere Situation jetzt mit 5 Punkten Vorsprung auf Rang 16. 12 Punkte hat jetzt Gladbach, und du hast es gesagt, jetzt dann Leipzig, immerhin zu Hause, und dann Mainz nur 5 auswärts. Das wird natürlich auch nochmal ein ganz wichtiges Spiel werden, dass man sich die Mainzer vom Leib hält in der Tabelle her. Aber ja, es sieht schon viel, viel positiver aus, und ja auch positiver als bei Heidenheim, das eben auf Rang 18 bleibt mit 5 Punkten. Allerdings muss man auch da sagen, alles, was dieser Ost vorhin gesagt hat, das muss gar nichts bedeuten, denn bei 2 Punkten Rückstand auf Rang 16 ist wirklich alles noch drin. Und wie man sich die Siege holt und wie man sich dann vielleicht auch irgendwie das Selbstbewusstsein holt, dass man dann auch wieder überzeugender spielen kann, das ist letztlich egal. Es geht jetzt zum ersten FC Union Berlin. Das wird natürlich schwierig. Generell die Auswärtsspiele sind jetzt interessant. Auswärts Union, zu Hause Freiburg, auswärts St. Pauli. Das sind die nächsten 3 Spieltage für Heidenheim. Schauen wir mal, wie die Situation sich da entwickelt. Aber wie gesagt, es ist ja noch alles möglich. Alles möglich ist jetzt auch beim VfL Wolfsburg, denn Paul Simonis wurde entlassen, Sebastian Schinzelotz wurde entlassen, aber Andreas Schicker von Hoffenheim, den konnte man nicht loseisen, der bleibt bei der TSG. Und so ging es jetzt mit Interimstrainer Daniel Bauer ins Heimspiel gegen Leverkusen, und das war absurd. Ich glaube, das fasst es richtig zusammen. Leverkusen schießt in der ersten Hälfte 3-mal und trifft auch 3-mal. Insgesamt 7 Schüsse hat Leverkusen am Ende. Allerdings muss man auch sagen, allein das 1-0 in der 9. Minute, das war schon fast so eine kleine Kasper Julmend in Anlehnung an Xabi Alonso Masterclass, denn aus einem sehr ruhigen Spielaufbau bekommt Leverkusen der Wolfsburg komplett auseinandergespielt. Das ist wirklich absurd. Poku legt dann nach einer Verlagerung auf Grimaldo nach innen, bekommt den Ball zurück, bekommt dann den Platz. Grimaldo geht an die Grundlinie und seine Hereingabe verfehlt Malik Tillmann zwar noch, aber hinter ihm kann Jonas Hofmann einschieben zum 1:0. In der 24. Minute gibt es dann Torschuss Nummer 2. Das ist eine Ecke von Garcia, die Tapsoba findet, der völlig frei zum 2:0 treffen kann. Und in der 33. Minute fällt dann das vielleicht seltsamste Tor dieses Nachmittags. Garcia, der sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger zurückfallen hat lassen im Spielaufbau, der dribbelt aus dieser zentralen Innenverteidigerposition an. Ihm kommt Patrick Schick aus dem Sturm entgegen und gleich beide Innenverteidiger Wolfsburg, sowohl Seth als auch Wafro, gehen mit Schick mit und deswegen kann er mit einem Kontakt durchlegen auf Malik Tillmann, der dann komplett frei vor Kamil Grabara steht und das 3:0 erzielen kann. Zu diesem Spiel gehört allerdings auch die zweite Hälfte. In dieser zweiten Hälfte köpft Wafro eine Ecke ins Tor in der 57. Minute und in der 62. Minute fällt sogar das 2:3 aus Sicht des VfL Wolfsburg, was allerdings wegen einer wirklich Millimeter-Abseitsentscheidung zurückgenommen wird. Also zu diesem Spiel gehört eben auch, Wolfsburg hatte noch seine Möglichkeiten, allerdings hat auch Poku vorher schon nur die Oberkante der Latte getroffen in einem 4-3 Konter. Nee, es war kein Konter. Leverkusen hat sie einfach durchs Pressing durchgespielt und so Poku frei bekommen. Also, Max, du siehst schon, ich könnte hier Spielszene an Spielszene erklären, was wirklich alles irgendwie ein bisschen interessant war. Wie stabil findest du denn Leverkusen? War das so überzeugend, wie das Ergebnis es auch aussagt?
Ja, also ich habe gerade auf den XG-Wert geschaut und der ist 2,13 zu 1,10 für Wolfsburg. Mhm. Und ich finde, das erklärt das Spiel nicht wirklich. ich finde, die ersten Minuten aus diesem 4-2-3-1 Mittelfeldpressing von Wolfsburg gegen das 3-4-2-1 Spielaufbau anfangs von Leverkusen, da hat Wolfsburg einfach extreme Problemfelder offenbart. Das lag einfach daran, dass man mit einem Zehner, das war Maier, nicht damit gerechnet hat, dass Leverkusen mit den beiden eigenen Achtern so weit ballnah schiebt. Das hat einfach den Effekt gehabt, dass man immer wieder in der Unterzahl war im Zentrum. Und das hat einfach Leverkusen immer wieder sehr gut bespielt, hat immer wieder gerade Garcia, der einfach mit dem ersten Kontakt schon sehr gute Pässe spielen kann, immer wieder den angespielt. Dadurch musste einfach der Mittelstürmer Pecinovic auf den Achter Garcia rücken und dadurch verlor man dann einfach Bardet, also den mittleren Innenverteidiger. Also es hat den Effekt gehabt, dass man einfach immer wieder diese erste Pressinglinie von Wolfsburg bearbeiten konnte, die sie immer tiefer schob. Und so gewann einfach Leverkusen mit der Zeit immer mehr an Spielkontrolle. Und ich finde, diese Fehlerquellen bei Wolfsburg, die ziehen sich auch durch. Also gerade Tillmann, den du gerade schon angesprochen hast bei diesem 3-0, das war kein Zufallswerk, finde ich, sondern das war vorhersehbar. Weil Tillmann, der hat sich immer wieder bewusst zwischen Arnold und Gerhard fallen lassen, immer wieder in diesen toten Winkel von beiden, weil er wusste, Wafro und Selt, die gehen nicht direkt mit mir mit. Aber das hat einfach den Effekt gehabt, dass Schick immer wieder anspielbar im Zentrum, weil einfach Leverkusen aus diesem sehr breiten Dreieraufbau, der es dann irgendwann war, immer wieder diese Diagonalpässe ins Zentrum spielen konnte und dann eben auf Tillmann in diesem Zwischenraum ablegen konnte. Und keiner hatte Zugriff auf Tillmann, weil die Innenverteidiger waren zu weit weg, die Achter konnten nur von hinten Zugriff aufbauen und so war einfach Tillmann immer wieder frei, konnte dribbeln und dann eben auch bei diesem 3-0 frei in die Tiefe durchschieben. Von dem her finde ich schon, dass dann Leverkusen auch einfach sehr viel Stabilität gerade über dieses Zentrum, über diese Überzahl im Zentrum, gerade über Garcia, der einfach sehr spielberuhigend wirken kann, an Kontrolle gewann.
Aber findest du nicht auch, dass Leverkusen schon in zweierlei Hinsicht riskant spielt? Also das eine ist, dass man sich manchmal sehr riskant durchs Pressing durchspielt, zum Teil mit einem Kontakt. Das kann man natürlich auch sehr positiv sehen, weil welches Team schafft das schon? Und Leverkusen hat es ja auch mehrheitlich geschafft. Also es gab da kaum schlimme Ballverluste. Andrich hat mal den Ball verloren. Aber ich glaube, das war so die größte Chance tatsächlich, die aus so etwas entstanden ist. Und zum anderen spielt Leverkusen insofern auch riskant, dass sie sich halt wirklich drauf verlassen, aus den Chancen, die wir kriegen, machen wir dann auch unsere Tore. Also ich glaube, andere Teams, die dieses Spielvermögen haben, die hätten Wolfsburg komplett zerlegt. Und ich will das jetzt nicht als Vorwurf verstanden wissen, weil ein 3-1-Sieg ist ein 3-1-Sieg und ich persönlich habe auch die Überzeugung, hätte Wolfsburg hier das 2:3 gemacht, dann wäre wahrscheinlich eine Reaktion Leverkusens zu sehen gewesen. Aber es ist schon interessant, dass es eben ja so risikoreich ist, wie Leverkusen solche Spiele angeht.
Ja, also gerade bei Gladbach, da war ich ein bisschen der, wo die Stimmung ein bisschen runterdrückt hat. Jetzt gerade muss ich sagen, ich habe dieses Spiel gesehen und ich habe mich ein bisschen an einen Alonso-Fußball erinnert.
Ja, das gefühlt. Stimmt.
Ich habe auch einen Clip an einen Kollegen gesendet, der, okay, ist das Leverkusen vor 2 Jahren? Nee, das war gestern.
Ja.
Und ich muss schon sagen, du hast schon recht. Also gerade das Thema Restverteidigung, dieses sehr breite, aufgefächerte Dreierkette oder später auch der Zweieraufbau, man hat ja dann umgestellt nach 20 Minuten. Das war schon sehr anfällig, gerade weil auch Mats und Garcia sehr hoch aufgerückt sind, einfach um diesen Rückraum zu besetzen. Und Pejinovic, der einfach sehr gut in diesem Wandspiel, auch im Kopfballspiel ist, der dann diesen Zwischenraum zwischen Dreierkette und Acht dann besetzt. Und dann hat man diesen einfach nach Ballgewinnen, also Wolfsburg, sofort gesucht. Und mit Wimmer und Amura und auch Maier, da hast du einfach der drei sehr schnelle Spieler, die dann um Pejinovic nach Ballgewinnen herumspielen. Da hat man zwar ein bisschen Probleme gehabt, dass man die dann anspielt, aber man hat dann schon gesehen, okay, Leverkusen ist schon anfällig nach Ballverlusten. Also das ist vielleicht schon noch so ein Thema, wo man definitiv dran arbeiten muss die nächsten Wochen.
Aber wie gesagt, also jammern auf sehr hohem Niveau und vor allem Leverkusen hatte immer noch mal eine Antwort parat. Also du hast schon den geänderten Aufbau angesprochen. In der zweiten Hälfte hat Andrich dann zentral gespielt. Der hat ja vorher, es war ganz interessant, dass Andrich, es gab einen Trigger, ich habe es mir aufgeschrieben. Also er ist immer abgekippt und Garcia ist im ersten Moment auf der 6 geblieben. Und wenn Garcia sich aber fallen hat lassen zwischen die Innenverteidiger, dann hat Andrich weit nach vorne geschoben. Dann war er richtig breitstehender Rechtsverteidiger. In der zweiten Hälfte gab es dann nichts mehr davon. Da war er dann einfach zentraler Innenverteidiger und sollte auch mit dem Aufbau gar nicht mehr so viel zu tun haben, so wie es ich jetzt gesehen habe. Was aber ja wiederum indirekt, Max, etwas über den VfL Wolfsburg aussagt. Denn Wolfsburg hat natürlich ein besseres Spiel gemacht als in den Wochen davor. 21:7 Schüsse zeigt das. Der Expected Goals Wert, der aber diesmal so ein bisschen täuscht, zeigt das auch. Und die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger könnten natürlich sagen, ja, du kannst ja viel behaupten, dass ein 2:3 nichts geändert hätte. Aber wir wissen es ja nicht und es stimmt ja, dass es wirklich sehr, sehr knapp war, dass dieser Treffer von Jonas Wind nicht gezählt hat. Wie hat dir denn der VfL gefallen?
Ja, also ich glaube, Wolfsburg hat schon unter Paul Simonis gute Ansätze hin und wieder gezeigt. Ich finde, das hat man auch in diesem Spiel mit dem Ball gemerkt, aus diesem 4-1-2-3, was recht flach war. Da hat man durchaus gemerkt, dass die auch über diese flachen Außenverteidiger, die sie einfach direkt anspielen, durchaus direkt in die Höhe kommen und dann über Ablagen vom Flügelspieler auf Arnold und Gerhard dann einfach in den Halbraum kommen wollen und darüber dann Dribblings suchen. Das Problem, was du dann einfach hast, glaube ich, ist gerade in dieser Unsicherheitsphase, dass du einfach in diesen direkten Duellen gerade gegen Garcia und hin und wieder auch Mazza, die einfach schon sehr eng mit raus verteidigen, dann kaum diese Dribblings im Halbraum bekommen hast. Also gerade Gerhard hat mich da ein bisschen enttäuscht. Und dann, wenn du diese Ablagenspiele zwar bekommst, aber dann spielst du immer wieder ins direkte Duell rein, ja, dann fängst immer ein bisschen oder dann gefährdest du ein bisschen die Spielkontrolle, gerade weil du auch ein kleines Gegenpressing-Problem bei Wolfsburg hast. Ich finde, im höheren Aufbau hast du durchaus einen Knackpunkt bei Leverkusen bespielen können. Immer wieder Maier ist im linken Halbraum ausgekippt. Dadurch musste immer wieder Flügelverteidiger Hoffmann auf der rechten Seite herausverteidigen und der Halbverteidiger dann in die Breite auf Flügelspieler Amura herausverteidigen. Das ist ein bisschen überkreuzt, das ist mal sehr gefährlich. Das hat man dann auch hin und wieder gut bespielt lang. Das Problem, was du halt schon hast, ist einfach auch das Thema Chancenverwertung. Also ich würde schon sagen, man hat weiter gute Ansätze gezeigt. Mhm. Aber für dieses Leverkusen war es schon noch zu wenig.
Mhm. Gut. Ich glaube, ich würde es dabei belassen. Es gibt schon noch Dinge zu sagen. Du hast Janne Gerhardt zum Beispiel indirekt schon angesprochen. Man muss jetzt, denke ich, auch Wafro Zeit geben. Also ist zwar richtig, ihn dafür zu kritisieren, dass auch er sich hat rausziehen lassen vorm 0:3. Aber auf den setzt man natürlich sehr, sehr viele Hoffnungen bei Wolfsburg. Und es ist eine Übergangsphase. Für Wolfsburg geht es darum, irgendwie Ergebnisse einzufahren. Und da war vielleicht auch dieses Leverkusen-Spiel jetzt nicht das Prädestinierte dafür. Das führt dazu, dass Wolfsburg auf Rang 15 abrutscht, 8 Punkte jetzt hat. Es geht jetzt dann auswärts zu Eintracht Frankfurt, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin spielen wird. Bei Leverkusen sieht die Situation ganz anders aus. Man ist ja schon super gut in die Länderspielpause reingegangen mit dem 6:0 und jetzt mit einem 3:1 auch sehr gut rausgekommen, vor allem mit einem 3:1, bei dem man, zumindest sah es so aus, hinten raus eigentlich sogar noch Kräfte sparen konnte. Das ist nicht so schlecht, denn jetzt kommen 3 Spiele, die haben es in sich. Auswärts Manchester City und dann spielt man bei dem Team, das zuletzt auswärts bei Manchester City spielen musste, also dem letzten Bundesligisten. Das ist nämlich der BVB. 2-mal spielt Leverkusen gegen den BVB. 1-mal zu Hause in der Liga und dann auswärts im DFB-Pokal. Also City und 2-mal der BVB. Das werden sehr interessante Wochen für Leverkusen, das mit diesem Sieg auf Rang 3 springt. 23 Punkte hat, 8 Punkte Rückstand sind es auf den FC Bayern. Aber da befinden wir uns ja in der Phase, wo wir gar nicht mehr auf den FC Bayern gucken, sondern man guckt nur noch, wie ist der Abstand zu den ersten Nicht-Champions-League-Plätzen. Das ist ein Punkt in diesem Moment. Also Leverkusen weiter gefragt. Um die Champions League, da wird sich der FC Augsburg höchstens in irgendwelchen Memes Gedanken machen, sondern da geht es natürlich um Abstiegskampf und das betrifft auch den Gegner des FCA, den Hamburger SV. Das ist das letzte Spiel, was den Tabellenkeller betrifft, das wir hier besprechen wollen. Es gibt eine gute Anfangsphase von Augsburg, auch mit einem sehr knappen Abseitstor, das nicht zählt. Aber vor allem gegen Ende der ersten Hälfte dann kommt da auch der HSV zu Chancen. In der zweiten geht es dann hin und her und in der 76. Minute fällt der einzige Treffer. Über einen simplen langen Pass bekommt Augsburg Giannoulis auf dem linken Flügel freigespielt und seine Flanke auf Kade ist perfekt, der am zweiten Pfosten freistehend einschieben kann zu seinem ersten Bundesliga-Tor. Das ist ganz interessant, wenn ihr es euch nochmal anguckt, liebe Hörerinnen und Hörer, achtet mal auf Miro Muheim. Der orientiert sich weg zu ihm, weil es einen Augsburger im Rückraum des Strafraums gibt. Der ist allerdings eigentlich gedeckt vom HSV, war einfach eine kurze Blackout oder eine Fehleinschätzung oder vielleicht dachte er auch, die Flanke kommt dahin. Auf jeden Fall deshalb steht Kade so frei. 5 Minuten später sieht dann Kevin Schlotterbeck gelb-rot, das heißt, der HSV kann in Überzahl dieses Spiel beenden, aber Augsburg verteidigt das gut und auch Heuer Fernandes, der in der Nachspielzeit per Kopf an eine Ecke kommt, kann nicht mehr treffen. Und nach dem Spiel sagt Sandro Wagner, er habe seinen inneren Huub Stevens gechannelt. Also es sind nicht exakt seine Worte, aber im Grunde das wollte er sagen. Also vor allem die Null musste stehen, Sarah. Und das ist ja gut gelungen. Wie hat dir denn die Spielweise vom FC Augsburg gefallen?
Sie haben mir gut gefallen. Ich muss auch dazu sagen, gerade in der ersten Halbzeit hat es Hamburg auch sehr zugelassen. Also, ich glaube, so bis zur 30., 35. Minute war das wahrscheinlich mit das Schlechteste, was Hamburg in der Saison bisher geboten hat, weil sie einfach sehr nachlässig waren. Und Augsburg hatte vorne ihre drei, ja, sag mal, Feinfüße, wieder ohne klassischen Mittelstürmer, aber eben mit Rieder, Kömür und Claude Maurice. Und die haben es sehr gut geschafft, sich da auch teilweise durchzukombinieren. Hamburg hatte wenig Mittel gegen Augsburg, das auch immer die letzte Linie eigentlich ja mit 5 Spielern zugestellt hat. Mhm. Genau. Also ja, da ist der Plan von Sandro Wagner eigentlich gut aufgegangen. Dass das Tor dann so fällt, ja, wie du sagst, Miro Muheim war da sehr orientierungslos, aber es war in Summe absolut verdient. Also gerade in der ersten Halbzeit, wie gesagt, waren das ja teilweise riesige Chancen, die Augsburg hatte und sich nicht belohnt hat. Und das muss sich Hamburg auch die Kritik gefallen lassen, dass sie einfach am Anfang viel zu passiv waren. Auch, ja, also ich mag es eigentlich nicht, wenn man bei Vereinen, die verlieren, dann immer sagt, sie haben es nicht so gewollt, aber es gab einfach Situationen, wo man genau sieht, zum Beispiel bei dem Abseitstor, dass ein Vuskovic einfach nachjoggt. Also er lässt einen riesigen Raum zwischen sich und seinem Nebenmann und sie verlieren den Ball und er joggt einfach hinterher, gibt nicht mal ansatzweise mehr einen Druck. Und eine ähnliche Situation gab es dann zum Beispiel noch von dem Miro Muheim, der nach einer 2-gegen-2-Aktion seinen Spieler einfach in den Strafraum dribbeln lässt. Und die Kritik müsste sich schon gefallen lassen.
Ja, ich bin da ehrlich gesagt jetzt schon gespannt aufs Feedback der Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, das ist so ein Spiel, auf das kann man wirklich viele Perspektiven werfen. Du könntest auch mit Expected Goals argumentieren, 1,6 zu 1,3. Ehrlicherweise sehe ich es aber eher so wie du und so wie ich auch zumindest glaube zu wissen, dass Merlin Polzin dieses Spiel sieht, der wirkte auf mich sehr angefressen. Und gerade eben diese komplette Anfangsphase und dass du eben danach gesehen hast, wie der HSV, glaube ich, eigentlich spielen wollte. Das macht es halt so frappierend. Also es war eben nicht alles schlecht und der HSV geht auch mit ein bisschen Glück hier mit einem Punkt raus. Wenn man ganz viel Glück hat, vielleicht sogar mit 3 Punkten. Das war drin und trotzdem hast du gesehen, also alles, was du gesagt hast, würde ich unterstreichen. Die ersten 20 Minuten waren überhaupt nicht gut. Das hatte ganz viel mit Zugriff zu tun, mit zweiten Bällen zu tun und auch mit völlig unnötigen Ballverlusten. Also der HSV hat meiner Meinung nach versucht, Augsburg so ein bisschen zu locken im Spielaufbau mit einem sehr tiefen Spielaufbau und dann haben sie einfach in diesem tiefen Spielaufbau 2, 3, 4 Mal den Ball verloren und so Chancen darauf beschworen und das hat Augsburg dann auch stärker gemacht und dann gab es noch so persönliche Probleme noch, also Capaldo hatte große Probleme mit Giannoulis, der hat natürlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber Capaldo konnte sich da kaum drauf einstellen und Gojo-Leischwille, der eigentlich ja prädestiniert dafür wäre, da zu helfen, auch nach seiner Position ehrlicherweise, der hatte auch keinen guten Tag. Plus, du hoffst natürlich darauf, dass Lokonga und Vieira dann dem HSV vielleicht auch ermöglichen, auch gegen einen FCA, der ja im Verteidigen jetzt nicht so schlecht war, jetzt in der jüngeren Vergangenheit, was herauszuspielen. Aber habe ich auch einmal im Forum gelesen, diese Kombination aus beiden Spielern, die hat auch nicht so gut funktioniert. Also es war immer so, also es gab die guten Momente vom HSV, aber es war sehr, sehr viel Stückwerk und man muss auch sagen, Heuer Fernandes verhindert noch ein weiteres Gegentor, allein statistisch gesehen nach Post-Shot Expected Goal Wert und vor allem, was mir tatsächlich der wichtigste Punkt beim HSV ist, im Grunde, obwohl sie 15 Schüsse hatten, waren sie eigentlich nie gefährlich. Es gab den Schuss von Königsdörfer, das war eine gute Chance. Und dann die zweitgrößte Chance nach diesem Schuss von Königsdorf, also das war das, was Mazzima auf der Linie klärt, die zweitgrößte Chance war dann schon der Kopfball von Heuer Fernandes, den er ja komplett daneben setzt, weil er einfach das falsche Timing hat, aber da wollen wir ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Und das, glaube ich, ist das Problem. Da kannst du dich aus Augsburger Sicht sehr drüber freuen und das hat auch viel mit Augsburg zu tun, weil die haben einfach gut verteidigt, aber das war das, was dem HSV gefehlt hat und ich persönlich würde es auch eher kritisch sehen, dieses Spiel, denn da war auch was da. Der FCA ist zwar schon gut, aber noch nicht gefestigt. Da wäre mindestens ein Punkt drin gewesen und ich glaube, das wird ihn so sehr noch nachhängen. Also Dompe zum Beispiel, der hatte keinen einzigen Dribblingversuch und hat keines seiner 5 direkten Duelle gewonnen. Ja, und dann wird es halt schwierig und dann können wir auf der anderen Seite natürlich Anton Kade loben, aber beim HSV muss man auch sagen, in dem Spiel war die Messlatte zu hoch offenbar gelegt.
Ja, und was man auch sagen muss, Dompe ist ja, glaube ich, auch statistisch der Spieler, der bei Hamburg die meisten Chancen kreiert. Und den hat Augsburg eigentlich relativ gut auch dadurch aus dem Spiel genommen, dass sie halt immer mit einem Sechser, Achter quasi zum Doppeln dazugekommen sind und dadurch verhindert haben, dass er eben nach innen ziehen kann, was ja auch eben sein Spiel ist, nach innen zu ziehen und dann entweder zu flanken oder selbst den Abschluss zu suchen. Und was man, finde ich, auch sagen muss, Merlin Polzin hat dann im Nachgang ein bisschen so diese fehlende Kaltschnäuzigkeit als Ursache für die Niederlage ausgemacht. Und klar, sie hatten eben die Chancen, sie hatten auch noch den Abschluss von Gojo-Leischwili direkt nach der Pause, der sehr zentral kommt. Und klar, wenn du die machst, dann logischerweise steht es anders. Aber sie hatten, wie du es eben angesprochen hast, nicht viele andere Chancen. Sie tun sich extrem schwer damit, dann eben die Chancen zu kreieren und kontrolliert vors Tor zu kommen.
Und das hat es dann dem FCA, glaube ich, auch leichter gemacht, in so ein Bollwerkdenken reinzukommen. Also wenn Sandro Wagner sagt, er hat sich an Huub Stevens orientiert, dann zeigt das schon, also der Fokus lag auf der Defensive. Du hast es auch an einzelnen Spielern gesehen, ausgerechnet an Kevin Schlotterbeck, der deutlich am Dirigieren war. Der war eigentlich so der Dirigent dieser Abwehr, dass ausgerechnet er sich dann auch eine berechtigte gelb-rote Karte holt. Das zeigt halt auch, dass beim FC Augsburg auch gerade noch nicht alles klappt. Aber Mazzima ist ja zum Beispiel in die Lücke gesprungen. Der hat fantastisch verteidigt. Kader habe ich schon genannt. Auch Robin Fellhauer hatte viele, viele gute Aktionen. Der hat 5 von 6 Duellen am Boden gewonnen. Also da gab es kaum ein Vorbeikommen bei ihm. Plus, und das ist eben der Unterschied zwischen HSV und Augsburg, glaube ich, dann war man eben halt auch torgefährlich. Man hatte Giannoulis, der seine Möglichkeiten hatte. Man hatte die Feinfüße. Sehr schönes Wort, finde ich, für Köme. Rieder hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also beim FC Augsburg war auch schon einiges da, was man in manchen der Spiele in den letzten Wochen vermissen konnte. Glaubst du denn, das könnte jetzt so eine Trendwende sein? Also tabellarisch war es natürlich erstmal sehr wichtig. 10 Punkte hat jetzt der FCA und hat eben Augsburg, hat den HSV überholt, der nur 9 Punkte hat. Also wie stabil, glaubst du, sind die?
Ja, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Spieler hat auch von einem Befreiungsschlag gesprochen. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es waren 3 extrem wichtige Punkte und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, auch dass sie Chancen kreiert haben, da kann man ja auf jeden Fall drauf aufbauen. Sie haben jetzt aber in den nächsten Wochen auch schon ein ordentliches Programm mit Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt. Mhm. Also Gegnern, die es ihnen aller Voraussicht nach nicht so leicht machen werden wie der HSV. Und ich glaube, sie können das Selbstvertrauen jetzt schon mitnehmen, haben gute Ansätze gezeigt, aber ja, ob es dann gegen solche Gegner reicht, es steht auf einem anderen Blatt.
Ja, das ist natürlich fair. Ich muss trotzdem sagen, ich finde, der FCA erinnert wieder jetzt eher an so Teams der Vergangenheit, dass man eben stabil ist. Plus, ich finde, es gibt so einige Ideen, eher so kleine Details, die schon auch sehr offensiv und mutig sind. Also zum Beispiel Schlotterbeck, wenn man sich überlegt, wo hat er sich eigentlich die erste gelbe Karte geholt? Ja, weil er sehr, sehr weit gegen den Ball gegen Vieira rausverteidigt hat. Er hat den einfach mitbegleitet bis tief ins Mittelfeld hinein und hat halt da einmal gefoult. Das war die erste gelbe Karte. Das fand ich war aber, also dieser Mannbezug generell, den Augsburg da hat und auch relativ konsequent spielt, das ist jetzt nicht ein neues Element, aber sie machen es, finde ich, besser als viele andere Teams, zumindest an diesem Spieltag war es so. Plus eben die Art und Weise, wie sie dann den Flügel bespielen, also bei Giannoulis war es noch eher klassisch, schick ihn lang hinter die Kette oder er schlägt die Flanke auch gerne schon vor der Kette, also aus dem Halbfeld so ein bisschen heraus. Aber gerade Rieder, Kömür und Kade, was die da auf dem rechten Flügel gemacht haben, Dorunariga hatte da deutliche Probleme in einzelnen Situationen, Myhre Muheim haben wir ja vorhin schon angesprochen, das war einfach sehr gut und das war auch notwendig, denn im Zentrum ging nichts, da stand Nikolai Remberg, der hat eigentlich ein fantastisches Spiel gemacht, wenn der HSV hier was mitnimmt, reden wir viel, viel länger über Remberg, hatte auch 7 von 9 gewonnene Duelle am Boden, eine 93-prozentige Passquote, also auch in den Statistiken hat man es gesehen. Deswegen war es wichtig, dass Augsburg über den Flügel etwas kreiert. Und das hat man eben auch hinbekommen und deswegen nicht unverdient hier den Dreier geholt. Also ja, ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht für Augsburg. Das wird interessant, gerade jetzt dann auswärts in Hoffenheim. Bin ich sehr gespannt drauf, wie sie mit den diagonalen Pässen von Hoffenheim zurechtkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht sogar einen dritten Zentralen braucht. Aber das wird Sandro Wagner sich dann überlegen und sich entscheiden, an welchem Trainer er sich dann orientiert wird. Vielleicht lässt er Huub Stevens erstmal stehen und Louis van Gaal, den wir im Intro gehört haben, im Moment noch stecken. Vielleicht ist das dann was für die nächste Ausbaustufe des FCA. Für den HSV wiederum geht es jetzt allerdings auch anspruchsvoll weiter. Immerhin, es sind 3 Heimspiele, die man jetzt hat. Gegen den VfB Stuttgart, dann im Pokal gegen Holstein Kiel und dann gegen Werder Bremen im Derby. Also die Nordwochen, wenn man so will. Und den VfB Stuttgart einfach mal ignoriert, gibt's für den HSV in den nächsten Tagen. Und damit haben wir den Tabellenkeller ganz gut abgegrast. Und bevor wir jetzt dann weitermachen und über andere spektakuläre Spiele dieses Spieltags sprechen, möchte ich euch noch sagen, was es im Rasenfunk in der letzten Woche zu hören gab und was jetzt in der nächsten Woche kommen wird. Und möchte auch auf euer Feedback eingehen. Freut mich sehr, dass die Türkei-Sendung zum Beispiel, wir haben ein Tribünengespräch zum Bettskandal in der Türkei, dass das so gut angekommen ist. Auch ganz interessante Diskussion dazu. War ja eine bewusste Entscheidung, das jetzt zu machen, wo noch nicht alles geklärt ist in der Türkei und auch manche Dinge noch so im Argen liegen, weil ich den Eindruck hatte, das kann sich jetzt noch ein paar Monate ziehen und dann mache ich lieber vielleicht eine Update-Sendung, als jetzt darauf zu verzichten. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es sehr gerne. Sehr viel positives Feedback, das freut mich sehr und es freut mich wirklich unheimlich, dass ihr das wertschätzt, wenn man sich vorbereitet. Das macht es noch leichter, sich vorzubereiten. Außerdem auch sehr schön, dass die Ligatur Europa so gut bei euch ankam. David hat sich sehr gefreut über die vielen positiven Kommentare zu seiner Rückkehr. Das kann ich hier mal kurz verraten. Dann haben wir den St. Pauli-Schwerpunkt aufgenommen. Und interessanterweise hat niemand von euch uns kritisiert, dass wir die Mitgliederversammlung komplett weggelassen haben. Das war allein der Zeit geschuldet und auch ein bisschen meiner Vergesslichkeit, ehrlicherweise. Es freut mich, dass die Folge euch trotzdem gefallen hat. Und auch Gleiches ist der Fall für die Nationalteamsendung mit Martin Raffe. Da haben wir ein PS aufgenommen, nochmal 13 Minuten hinten dran geklatscht an die Folge. Da ging es eher so um grundsätzliche Fragen, wie man eigentlich die Arbeit von TrainerInnen bewertet. Könnte für dich auch interessant sein, Max. Du bist ja eher so du bist ja zwischen den Welten, zwischen Journalist und im Fußballbetrieb Angestellter tätig. Fand ich sehr interessant, die Diskussion dazu zu sehen und überhaupt die Diskussion zur Nationalteamsendung hat eigentlich verdeutlicht, es ist wirklich Yin oder Yang, also wie du auf dieses Team blickst und auf die Leistung, das ist einfach, es ist ein Multiversum, es hängt an der eigenen Perspektive und das haben wir, glaube ich, in der Sendung aber auch ganz gut dargestellt bekommen. In dieser Woche werden noch erscheinen eine Spieltagsbesprechung zum Bundesliga-Spieltag der Frauen am Montagabend, eine Ligatour Europa am Donnerstag, eventuell gibt es auch nochmal einen Schwerpunkt, es wäre eigentlich dringend möglich, da gibt es auch ein paar Teams, die sich ein bisschen anbieten. Ich kann es euch aber leider noch nicht versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben noch ein paar andere Themen beim Rasenfunk, die gerade erledigt werden müssen. Eines davon könnt ihr auch schon selbst erleben, wenn ihr auf die Webseite geht, dann lädt die viel, viel schneller und es gibt so ganz kleine optische Anpassungen. Plus, bald ist es endlich soweit und wir können euch auf der SupporterInnen-Seite auch aufdröseln, wofür wir im Jahr 2024 euer Geld ausgegeben haben. Wir haben jetzt unseren Jahresabschluss und jetzt liegt es an mir. Meine Schuld ist es, dass ich noch nicht die Zahlen richtig aggregiert habe, aber dann gibt es da eine Torte und dann seht ihr da in Prozenten, wie viel für Honorare draufgingen und für andere Ausgaben und so weiter und so fort. Ich muss die Steuer noch zusammenrechnen, das dauert noch einen kleinen Moment, aber bald ist es soweit. Und das bringt mich auch schon gleich zum Dank in dieser Sendung, denn alles, was wir hier machen, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Ich danke Steffi Walli, herzliche Grüße. Ich danke Primona28, Manolo aus LA, Raphael S. und Pistol Pete. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen, haben dann auf den Unterstützen-Button geklickt, da wo ihr irgendwann eine tolle Tortengrafik finden werdet. Und haben sich angeguckt, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Herzlichen Dank an alle, die das getan haben, denn nur deshalb gibt es den Rasenfunk und von eurem Geld können wir auch den Gästen ein kleines Honorar finanzieren. So, ich hoffe, die Gäste, also Sarah und Max, ihr habt euch jetzt gut erholt. Hattet jetzt da so ein bisschen, während ich hier durchgelabert habe, konntet ihr euch ein bisschen zurücklehnen, denn jetzt geht's ab. Jetzt kommen richtig spektakuläre Spiele und das erste davon, das fand in Dortmund statt und wir wussten es im Grunde ja schon vorher. Dortmund gegen den VfB Stuttgart, da passiert oft sehr, sehr viel und so war es dann auch in dieser Partie. Man hätte allerdings nicht direkt gedacht nach dem Beginn dieser Partie, dass die ersten Treffer nicht für den VfB Stuttgart fallen, sondern tatsächlich auf der anderen Seite für Borussia Dortmund, denn der VfB legt eigentlich sehr gut los. Die ersten Tore allerdings, die erzählt der BVB. Nach einer Ecke in der 33. Minute bekommt Rierson die zweite Flanke, bei der Schlotterbeck von Undav zu Fall gebracht wird. Benjamin Brandt gibt einen Strafstoß, der auch relativ soft ist. Interessant, wir haben so ein paar softe Strafstoßpfiffe gehabt an diesem Bundesligaspieltag. Bei den Frauen übrigens auch. Aber das bespreche ich da nochmal. Emre Can, der wieder spielen durfte in der Startelf, tritt an und trifft zum 1:0. Und eben jener Emre Can, der verlagert in der 41. Minute auch auf Rierson, der wiederum auf Anton passt, der einen tollen Lauf in die Tiefe macht. Da wird Niko Kovac alles gefreut haben, jede Zelle im Körper wird Glück ausgesendet haben. Denn Anton passt von dort auf Kirassi, dessen Schuss wehrt Alex Nübel noch stark zur Seite ab. Aber Maximilian Bayer kommt an den Ball, wird zwar von Asignon noch geblockt, aber macht im zweiten Versuch das Tor zum 2:0. Schon in der 47. Minute fängt sich allerdings der BVB dann den ersten Gegentreffer. Nach einer Flanke kann El Kanous seinen Kopfball nicht drücken, aber Undav nimmt die Bogenlampe klasse mit dem Außenriss zum 1:2 an. Can verteidigt ihn da viel zu körperlos und vorausgegangen war ein hoher Ballgewinn des VfB und das war so ein bisschen das Motto dieses Spiels. Und wenn ihr überhaupt die Tore noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. lasst sie euch nicht nur von mir erklären, sie waren wirklich schön, vor allem dieses 1:2. Dann macht Guirassy nach einem Ballgewinn das 3:1, stand allerdings vorher im Abseits. Jelch rückt gerade noch rechtzeitig raus und das ermöglicht in der 71. Minute das 2:2. Stiller bringt eine Ecke super in den zweiten Pfosten, wo Mittelstädt auf Undorf steckt und der erzielt das 2:2, weil Joe Bellingham nicht rausgerückt war, steht Undorf nicht im Abseits. Und jetzt geht's fröhlich hin und her. Karim Adeyemi wird eingewechselt und hat auch direkt einige Aktionen. Allerdings bekommt auch der VfB Stuttgart einzelne Chancen. Das nächste Tor macht allerdings eine 89. Minute. Guirassy, der aufdreht und auf Adeyemi legt, also er macht es nicht. Jentsch versucht alles, um Adeyemi zu faulen. Er schafft es nicht. Adeyemi legt auf Maximilian Bayer. Der legt nochmal zurück auf Adeyemi. Alle denken sich, warum? Adeyemi schießt ins Tor. Es ist völlig egal. 3:2 für den BVB. Aber war das der Schlusspunkt? Nein, natürlich nicht. 2 Minuten später, 91. Minute, Führich dribbelt diagonal an und legt auf Undav. Der dreht sich, wie in diesem Spiel gefühlt, 1000-mal mit dem Rücken zum Tor, in dem Fall dann um Schlotterbeck herum und trifft zum 3:3. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube im Discord, der Hintern Undavs war MVP dieses Spiels. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das habe ich zuletzt gesehen von Brobbey gegen Jonathan Tah, damals bei Niederlande gegen Deutschland. Ist jetzt allerdings auch schon, glaube ich, 2 Jahre her. Also Max, es war spektakulär. Es war für alle, die es mit keinem der beiden Teams halten, einfach nur ein großes Freudenfest. Ich glaube allerdings, die Trainer, die haben da wahrscheinlich einen anderen Blick drauf, weil den vielen spektakulären Aktionen sind ja auch Fehler vorausgegangen. Und vor allem muss man sagen, sind vielleicht auch nicht alle Pläne aufgegangen. Würdest du denn sagen, um mal bei Adam und Eva anzufangen, dass es ein verdientes Unentschieden zwischen den beiden ist?
Oh, das ist ja die schwierigste Frage, die wir zum Match stellen hättest können.
Richtig. Aber du hältst also, es aus.
Ich glaube, das Spiel das hat halt verschiedene Phasen gehabt. Also die ersten 20 Minuten, wenn man auf die blickt, dann würde ich sagen, ja, nee, Stuttgart hätte es klar gewinnen müssen. Aus diesem 3-3-4-Aufbau, wo man dann hauptsächlich war, gegen dieses 5-4-1 Mittelfeldpressing vom BVB. Gut, die ersten Minuten dachte ich mir noch, okay, irgendwie so richtig reinkommen tut man nicht. Das lag vor allem daran, weil Guirassy gegen den Ball schon eigentlich ganz gute Bogenläufe gezeigt hat, dadurch immer wieder den Pass, gerade auf die linke Seite, die wo Dortmund ein bisschen isolieren wollte, verhindern konnte. Und gerade auch Asignor und Jelch auf der rechten Aufbauseite nicht so eine gute Partie zeigen. Und das deutete sich eben in den ersten Minuten an. Aber das drehte sich dann relativ schnell, weil Stuttgart relativ vorsichtig agierte und dann relativ schnell auf Nübel auch oft zurückspielte. Und dort offenbarten sich einfach dann große Probleme im Übergangspressing von Dortmund, also von Mittelfeldpressing ins Angriffspressing. Das lag vor allem daran, weil man einfach zweiteilig verschob. Die erste Pressinglinie, also Guirassy und auch das Mittelfeld, das verschob einfach sehr schnell dann manndeckend mit, während die Verteidigungslinie zu langsam rausrückte. Und dieser große Zwischenlinienraum, den suchte Stuttgart dann einfach immer wieder. Und gerade Dennis Undorf und Elkanus, also die machten Dortmund wirklich extreme Probleme. Und darüber vor allem verlor dann Dortmund ein bisschen die Spielkontrolle in den ersten 20 Minuten. Befeuert wird es vor allem so ein bisschen über Stiller, der einfach immer wieder so ein bisschen sich vor das Mittelfeld fallen hat lassen. Darüber konnte einfach Stuttgart immer wieder verlagern, weil Guirassy versucht eigentlich diese Verlagerungen zu unterbinden. Und Stiller hat einfach ein bisschen den Spielrhythmus gesichert von Stuttgart. Und so fand man dann schon auch immer wieder ins letzte Drittel. Dortmund versucht im letzten Drittel das Zentrum zuzumachen. Offenbart da eigentlich schon immer wieder auch Laufwege im Halbraum. Da war noch ein bisschen das Problem bei Stuttgart in der Anfangsphase, dass man die nicht aufgeboten hat. Also Dennis Undorf machte ein unglaubliches Spiel, wenn man auf diese 3 Tore blickt. Aber in den ersten 20 Minuten dachte ich mir, okay, irgendwie ja, ein bisschen mehr bewegen im Halbraum könnte er sich schon. da fehlt.
Aber meinst du nicht, dass er einen Innenverteidiger binden sollte? Ich dachte, die Bewegungen in Halbraum sollten vielleicht eher von Stiller oder Thema kommen, halt in den richtigen Momenten. Also Verlagerung über Stiller auf Tomasch, das war quasi in den ersten 20 Minuten ständig zu sehen oder 2-3 Mal, aber es hat auch immer gleich zu Chancen geführt. Und dann gab es da eben Lücken und ich dachte mir, da müssten sie halt jetzt mal nachrücken, aber ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben.
Es kann natürlich sein, dass Stöller, der ist ja immer wieder eben ausgebrochen, wie ich gerade gesagt habe, vor das Mittelfeld, dass er da einfach zu tief dann war und dann fehlt der einfach gewissermaßen, oder war der Abstand zu groß ins letzte Drittel, dass er da dann da in diesen Halbraum reinschiebt. Man kam halt einfach auch sehr viel über die linke Seite, gerade über Jamie Leveling, der hatte einfach sehr viele 1-gegen-1-Situationen dann gehabt, gerade in Kombination mit Max Mittelstädt, der einfach in diesem Spielen und Gehen, also ich spiele auf Leveling ab und dann schiebt er im Halbraum durch, da ist er einfach extrem stark und das erinnert mich dann auch schon auch wieder sehr an diese Stuttgart-Hochzeiten von einem Jahr ungefähr. Das sind dann schon auch ähnliche Muster, die einfach wieder sehr gut funktionieren. Ich finde, ein kleines Kernproblem, was Stuttgart hat, ist auch das Thema Fernschüsse. Also ich denke mal, bei Stuttgart mindestens in jedem Spiel dreimal, schieß halt endlich mal. die sind da schon oft noch ein bisschen zu geduldig, finde ich. Kann man jetzt drüber streiten. Aber
kann
ich
auch schlau sein.
Dass
der Expected Goals Wert von dem Fernschuss ist nicht einfach so sehr gering in der Regel, oder?
Ja, natürlich. Aber Stuttgart hat dann schon auch hin und wieder Probleme in der Restverteidigung gehabt und durch dieses sehr geduldige Spiel, glaube ich, hat man dann schon hin und wieder auch ein paar unnötige Ballverluste sich gefangen, gerade in 1-gegen-1-Situationen in der Breite. Aber gut, das ist jetzt ein Huhn- oder Ei-Debatte.
Ja, wobei ich finde das schon interessant, weil also Asignon hatte da natürlich üble Ballverluste mit dabei, das muss man so ehrlich sagen, du hast ja auch schon angedeutet, der hatte jetzt nicht sein bestes Spiel defensiv gesehen gegen den VfB Stuttgart, aber du fandst den VfB in manchen Szenen zu geduldig, ich fand ihn, das bezieht sich allerdings jetzt auch schon eher auf die zweite Hälfte, manchmal zu temporeich, also manchmal haben die auch viel zu schnell versucht, ihre Angriffe auszuspielen und deswegen haben sie den Ball in völlig ungeordneten Situationen verloren und dann hat es Dortmund wirklich auch gut geschafft, das wiederum zu nutzen. Also das war so eine Phase, in der ging es wirklich hin und her, in der hatten beide Teams auch ihre Chancen und da hatte ich den Eindruck, dass der VfB gerade als man schon auf 2-2 gestellt hatte, fast ein bisschen zu viel angeboten hat und eigentlich wussten doch auch alle, was jetzt passieren soll, wenn Brandt rausgeht und Adeyemi kommt und Chukwu Emeka rausgeht und Daniel Svensson kommt, also umgedreht war es jetzt natürlich der Fall. Aber wir wussten ja alle, was die machen wollen mit Karim Adeyemi. Es gibt ja quasi vor allem eine Art, in der du ihn anspielst. Nämlich so, dass er in die Tiefe, dass er den Ball mit Tempo mitnehmen kann wenigstens oder ihm gleich hinterherlaufen kann. Und ich finde, da war der VfB fast so ein bisschen naiv. Und hätten die das jetzt 3-2 verloren, hätte ich ihnen auch genau das zum Vorwurf gemacht, ehrlicherweise.
Ja, also ich stimme dir zu. Also so gerade nach 25 Minuten, da hat man schon zunehmend den Spielrhythmus verloren. Ich finde, das hängt auch sehr viel mit dem Thema Restverteidigung bei Standardsituationen zusammen, weil das ist einfach bei Stuttgart ein extremes Problemfeld. Also gerade so, man sichert zwar mit zwei Leuten den Raum um die Box ab, aber dahinter ist einfach sehr viel Raum, den man dann immer wieder unkontrolliert irgendwie sichern muss. Und ich finde, da verliert man auch sehr viel Spielrhythmus. Und auch mit dem Ballbesitz, also da stimme ich dir zu, ich glaube, man sucht zu früh die Höhe. Und gerade durch das, dass Undav und auch Elkanus jetzt nicht diese Wandspieler sind, also da wären wir wieder beim Thema Wandspieler, die den Ball festmachen.
Du denkst wieder an Nick Woltemar, da gibt's doch zu.
Ja, das habe ich letztes Mal schon gegen Leipzig gesagt. Ich habe es auch hier stehen, Nick Woltemar erwähnen. aber gut, nicht jeder ist Nick Woltemar. Ich fand auch Undav, der hat er seine Sache ganz okay gemacht, oder?
Ja, war in Ordnung, ja.
nee, also man hat dann gerade Elkanus, der ist dann nach dieser Phase immer wieder auf dem linken Halbraum ausgebrochen, also ausgeschoben und dadurch hat man dann wieder ein bisschen mehr die Verbindung bekommen. Also gerade durch dieses zu frühe Höhenspiel, gerade auf die Flügelspieler sind die irgendwie mit der Zeit immer tiefer gestanden, weil sie einfach nicht direkt den Gegenspieler am Fuß haben wollten. Ich finde, dadurch hat einfach die Aufbauhöhe ein bisschen gelitten. Man hat zwar dadurch immer wieder den Halbraum geöffnet, der wurde ein bisschen zu wenig belaufen, auch im Aufbauspiel dann. Aber genau. Und dann fängst du dir eben diesen Elfmeter, obwohl du eigentlich 25 Minuten oder 20 Minuten eine sehr gute Partie machst. Und dann ist es natürlich bitter, wenn du dann zur Halbzeit mit einem 2-0 dastehst irgendwie. Also ich finde auch zur Halbzeit, zur zweiten Halbzeit ist man eigentlich wieder den ersten Minuten besser reinkommen. Gerade über Thomas ist man immer wieder ins Ablagenspiel auf Elkanus kommen, der sich immer wieder auch gut um Thomas gut herum bewegte. Und Dortmund hat halt weiter Probleme auch im Umschalten gehabt, wenn der Vertikalpassweg zu Guirassy zu ist. Den hat Stuttgart einfach sehr gut geschlossen in dieser Phase. Und dann hat man einfach immer wieder sehr wilde Dribbling-Szenen nach Ballgewinnen von Dortmund gesehen. Und ja, also allgemein wurde das Spiel einfach dann sehr wild. Und ich glaube, Stuttgart braucht mehr die Kontrolle wie Dortmund. Und andersrum, Dortmund braucht mehr die Kontrolle wie Stuttgart.
Ja, genau.
Und deswegen, glaube ich, sieht man dann auch, dass am Ende es 3-3 steht. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie zufällig passiert ist.
Und hängt das für dich mit der Wechselpolitik von Niko Kovac zusammen? Das war eine Kritik, die habe ich nach dem Spiel viel gelesen von BVB-Seite aus. Also ich habe ja schon gesagt, Svensson und Adeyemi kamen für Brandt und Chukwuemeka so rund um die 73., 77. Naja, und dann hinten raus noch in der Nachspielzeit beim Stand von 3-3 Fabio Silva. Also das lasse ich jetzt nicht mehr so wirklich als Wechsel zählen, der da eine Auswirkung haben kann. Denn eigentlich hat man ja schon in der ersten Phase der ersten Hälfte gesehen, was der VfB machen will, und spätestens nach Beginn der zweiten Hälfte hast du auch gesehen, okay, die machen genau da weiter und der BVB hat weiter die Probleme der ersten Hälfte. Warum glaubst du, hat Niko Kovac da nicht reagiert?
Also ich muss sagen, ich fand das Wechsel nach dem 2-2 eigentlich gut. Also gerade Karim Adeyemi, weil der ist einfach dieser Spieletyp, dem spiele ich rein und der trippelt halt immer wieder ins Zentrum oder auch die Linie entlang, der ist aber sehr flexibel. Und Stuttgart, Thema Restverteidigung, die sind einfach sehr inkompakt verschoben, also mit der Dreierkette, die Restverteidigung war sehr schnell zurückgeschoben, das Mittelfeld zu langsam und dadurch diesen Zwischenlinienraum, den hat man lange nicht bedrippeln können. Und Adeyemi, der hat einfach diese Wege gesucht und daraus ist dann auch das 3-2 entstanden, weil der einfach eine Waffe in diesen Dribblings ist. Ich fand auch Svensson, also eine Waffe und Adeyemi, gutes Wortspiel. Svensson fand ich auch mit gutem oder besserem Verhalten im 1 gegen 1, weil er einfach wieder diese inversen Dribblings von Asignon und der Band in diesem 3 gegen 3 in der rechten Breite von Stuttgart, also der ist da einfach ein bisschen besser in diesem Zustellen dieser inversen Wege. Deswegen fand ich diesen Wechsel eigentlich auch sinnvoll. Ich glaube, das Problem war es einfach, du hast nach diesem späten Siegtreffer, du bist einfach ein bisschen, ja, verkopft. Also man hat es gesehen, die Hälfte der Mannschaft nach diesem Siegtreffer wollte pressen, die andere wollte sich halt hinten reinstellen. Unser Ergebnis sind einfach sehr große Zwischenlinienräume, die halt gerade Führig und Undav immer wieder suchen und bespielen können, Stripling suchen. Und denen reicht halt dann auch eine Szene einfach, dass sie dann diesen Ausgleich machen. Und ich glaube, das ist dann schon auch eine gewisse Matchplanfrage, was passiert, wenn wir einen späten Siegtreffer machen. Also eine allgemeine Matchplanfrage, nicht jetzt nur zu diesem Spiel. Und da fehlt mir dann einfach ein bisschen die Klarheit von Dortmund, dass man das zu Ende spielt.
Ja gut, aber die fehlt ihnen ja generell in den letzten Wochen. Und ich glaube, deswegen ist halt die Kritik auch so laut, weil du kannst gerade gegen diesen VfB auch mal 3-3 spielen. Das ist ja auch dem BVB durchaus schon mal passiert und da war es sogar noch dramatischer mit dem 3-3 Ausgleich, damals in Stuttgart tatsächlich. Das war, glaube ich, die letzte Edin Terzic-Saison, kurz vor Saisonende, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber weil es eben jetzt immer mal wieder passiert ist und weil du eben zum Beispiel gegen den HSV vor der Länderspielpause ein Spiel hast, in dem du komplett passiv wirst und dann eben fast so ein bisschen mit Ansage diesen Ausgleich kassierst, ich glaube, daher kommt die Schärfe. Und ich muss sagen, ich teile das schon ein Stück weit, weil ich will jetzt nicht immer alles vom Ergebnis her erzählen und ich stimme dir dazu. Also gerade die Adeyemi-Einwechslung hat eigentlich alles gebracht, was man sich von ihr erwartet hat. Sogar auch das Tor, was sie bringen sollte. Das war einfach sehr, sehr schön dann herausgespielt. Aber dass man es eben über das gesamte Spiel hinweg eigentlich nie geschafft hat, das Zentrum und die Halbräume links und rechts daneben zu schließen und eben zu sagen, okay, ihr kommt hier jetzt einfach nicht vorbei. Macht auf dem Flügel, was ihr wollt. Ihr werdet auch noch Nick Woltemade vermissen, wenn ihr jetzt gleich flanken müsst von da. Das hätte man ja machen können, aber das ist das ganze Spiel über nicht gelungen und es lag eher so am VfB, wie gut oder schlecht der das dann bespielt hat. Und das würde ich kritisieren.
Ja, also ich würde an Dortmund vor allem auch den eigenen Spielaufbau kritisieren, gerade auch vom Abstoß weg. Also ich finde, wir reden hier viel über Spielkontrolle von Stuttgart. Man kann ja das Spiel auch daher denken, Spielkontrolle BVB. Wieso konnten die das nicht zu Ende kontrollieren? Und das lag einfach sehr viel daran, dass Dortmund aus dem eigenen Spielaufbau gerade vom Abstoß weg, weil einfach Stuttgart Chancen hatte, da habe ich einfach dann viele Abstöße selbst erklärt. Und gegen diese Manndeckung von Stuttgart kam man nicht an. Und das liegt einfach daran, weil man keinen, ja, keinen längeren Plan hat, aus dem Ball lang zu schlagen auf Gyrassi, dann habe ich da im 4-2-4 einfach eine Flachkette und wenig Spieler um Gyrassi herum. Also bin ich angewiesen, dass er diese Kopfballduelle gewinnt. Aber gerade mit Jeff Chabot, das ist ja auch jemand, der in der Luft nicht von schlechten Eltern ist. Also ich bin da einfach dann angewiesen auf dieses Luftduell. Ich weiß gar nicht, ob du eine Statistik hast, wie viel er gewonnen hat. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, er hat nicht viele gewonnen gegen Jeff Chabot, der einfach eine sehr gute Partie gemacht hat. Dann hast du das Problem mit Joe Bellingham und Enmetscher, die sind dann in diesem tiefen Aufbau einfach auch sehr tief gestanden, weil man die hin und wieder dann auch im Druck anspielen wollte, um im Dreieck aufzulösen. Das hat man ein, zweimal gemacht. Der Nebeneffekt war einfach, dass die für zweite Bälle praktisch nicht präsent waren. Und Stuttgart holte sich immer wieder diese zweite Bälle und konnte dann über Elkanus und Tomasch und Leverling ins Dribbling gehen, im Umschalten. Und mit Undorf hast du dann einfach diesen tiefen Spieler im Umschalten dann auch gehabt, der dann diese Räume auch belaufen kann. Also du hast einfach selbst erzeugtes Problem, indem du keine Kontrolle auf dem tiefen Aufbau hast, weil du nicht flach aufbauen willst.
Die Antwort übrigens auf deine Frage ist 1. Ein Kopfballduell hat Jeff Chabot verloren, 7 hat er gewonnen. Also der hat absolute Boss-Performance abgelegt. Letztlich ist es ja auch sein Nachrücken. Er wird dann gefoult bei der letzten Chance in der 96. Minute von Metscher. Aber da ist es dann auch Chabot, der klärt und dann schießt Riasson vorbei. Aber das wäre wahrscheinlich abgepfiffen worden, wegen eben des Foulspiels vorher. Also ein interessantes Spiel aus Sicht beider Teams. Wir haben es lange besprochen und trotzdem gar nicht alle Themen jetzt aufgemacht. Und beim BVB gibt es ja mit Watzke und Mitgliederversammlung und 59% und so noch eigene Themen. Ich würde einfach sagen, hört dazu die Vereinspodcasts, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen an der Stelle weiter. Der BVB jetzt auf Rang 4 mit 22 Punkten, der VfB Stuttgart auf Rang 5 mit 22 Punkten. Es ist eng und kuschelig in diesem Tabellenbereich. Und für beide geht es jetzt erstmal international weiter. Der BVB wird zu Hause gegen Villarreal spielen. Und dann kommt eben der Leverkusen-Doubleheader, Auswärtsbundesliga, zu Hause im DFB-Pokal. Für den VfB wiederum geht es jetzt dann zu den Go Ahead Eagles nach Deventer. Und dann wird man auswärts beim HSV und dann beim VfL Bochum spielen. Das sind die nächsten 3 Partien für den VfB Stuttgart. Und wer denkt, Mensch, mit diesen 6 Toren, das war doch bestimmt das torreichste Spiel dieses Spieltags. Ha, weit gefehlt. Es gab 2 Spiele, die noch mehr Tore hatten. Und eins davon fand, wie wir es alle vorher erwartet haben, in Köln statt. Bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt. Es geht schon sehr, sehr gut los. In der 4. Minute kommt Zetterer bei einem tiefen Pass auf Ache raus, aber nicht an den Ball. Er legt auf Kaminski, also Ache, nicht Zetterer, der ins leere Tor schlänzt. Zunächst sieht es so aus, als ob Ache im Abseits gestanden hätte, aber der VAR nimmt diesen Treffer bzw. nimmt diese Abseitsentscheidung zurück und der Treffer zählt. 4. bzw. dann 6. Minute 1:0 für den 1. FC Köln. Die Eintracht, die tut sich schwer, aber dann öffnet eine Standardsituation diese Partie aus SGE-Sicht. Arthur Theat trifft nach einer Ecke am kurzen Pfosten per Kopf zum 1:1 und noch bevor der Halbzeitpfiff ertönt, kann Moderhut auf 2:1 stellen. Ja, Moderhut, der hat gespielt und er hat gut gespielt für Eintracht Frankfurt. Götze hat klasse auf Chaibi gesteckt, dessen Schuss pariert dann Marvin Schwäbe noch, aber der Hug kann den Abpraller aufsammeln. Und Treffen vorher hatte Köln im Spielaufbau auf dem rechten Flügel den Ball verloren. Das waren so Ballverluste, denen trauerte man ein bisschen hin und her, hinterher nach dieser Partie. Denn in der 2. Hälfte trifft zunächst auch weiter die Eintracht. 59. Minute, Dorn geht an Lund vorbei, an die Grundlinie und passt flach auf Burkhardt, der das 3:1 erzielt. Schmid ist nicht mit Burkhardt mitbekommen und Lund nicht mit Dorn. Es gab schon mal so eine Situation vorher im Spiel, da hat sich Burkhardt fallen lassen an den 2. Pfosten. Mario Götz ist danach hin und hat gesagt, Junge, bitte immer auf den Einser gehen. Und das hat er dann gemacht und gleich das 3:1 erzielt. Und nur 4 Minuten später erzielt er dann sogar das 4:1. Der FC spielt in Unterzahl, weil Schmid raus muss und verletzt behandelt wird. Burkhardt bekommt von Knauf einen Steckpass, verlädt wiederum Lund und macht das 4:1. Das Spiel erscheint entschieden und es wird auch fröhlich gewechselt auf Kölner Seite offensiv und auch auf Eintracht Frankfurt Seite offensiv. Bahoya, Wai und Skiri kommen, also Skiri ist natürlich dann kein offensiver Wechsel, aber das hat einiges verändert in der Ja, Stabilität bei der Eintracht, würde ich sagen. Das Anlaufen war im Grunde nicht mehr vorhanden und in der 83. Minute rächt sich das dann. Die SGE bekommt eine Hereingabe nicht sauber verteidigt und so kann Bülter dann das 2:4 erzielen. Vorher gab es einen sehr schönen Doppelpass in den Strafraum hinein. Kurz danach, in der 87. Minute, scheitert dann Bülter an Cetera und El Mala schießt rüber. In der 91. Minute geht El Mala an Collins vorbei, passt dann aber zu ungenau nach innen. In der 92. Minute steckt Kaminski auf El Mala, der trifft aber nur in den Pfosten. Und in der 94. Minute flankt dann El Mala auf Waldschmidt, der komplett frei zum 3:4 einköpfen kann. Arthur Theat steht die ganze Zeit hinter Waldschmidt, aber er schiebt sich nie vorhin. Wir alle werden nie erfahren, warum. Wir alle werden aber auch nie erfahren, ob der FC mit noch 2-3 Minuten mehr Spielzeit dieses Spiel vielleicht noch hätte ausgleichen können. Denn das war dann tatsächlich, Sandra, der letzte Treffer für die Kölner. Deswegen endet dieses Spiel aus Sicht des FC mit 3:4. Ist die Eintracht da nochmal mit einem blauen Auge davongekommen? Oder sehe ich das zu kritisch? Wie siehst du es?
Ich finde, das kann man schon so sehen. Also Köln hatte dann in der Schlussphase noch viele Chancen. Ich glaube, ein Pfostentreffer war eben auch noch dabei, wo es durchaus anders ausgehen kann. Ist auch ein Muster, was sich bei der Eintracht tatsächlich wiederholt. Ich glaube, kein Bundesligist hat nach der 76. Minute mehr Gegentore noch bekommen als Frankfurt. Demgegenüber steht natürlich auch Köln, das, glaube ich, die meisten Joker-Tore in der Liga hat. Also so ein bisschen für Köln Match made in heaven. Die haben dann mit Bülter und El Mala noch richtig Betrieb gemacht. Also gerade El Mala auch das eine Tor noch vorbereitet und viele Situationen kreiert, initiiert. Letztendlich ist Köln, glaube ich, wie du es angesprochen hast, sind ein bisschen die Ballverluste auf die Füße gefallen. Das hat auch Lukas Kwasniok im Nachgang dann kritisiert, dass sie da eben nicht den Zielspieler Ache angespielt haben, sondern eben versucht haben, das rauszuspielen und das einfach nicht der Plan war und offensichtlich auch einfach nicht funktioniert hat. Könnte man jetzt so ein bisschen ketzerisch sagen, sie haben was versucht, was sie nicht können. Und das ist ihnen dann ein Stück weit auf die Füße gefallen. Johnny Burkhardt dann noch mit seinem Doppelpack. Es wurde ja auch dann noch ein bisschen diskutiert, dass sein zweites Tor dann in der Überzahl entsteht, kann man natürlich sagen, ja, dann müssen es die 10 Mann auf dem Platz hinbekommen, sich da selbstständig für den Moment zu organisieren. Andererseits gibt es ja genug Beispiele, dass jetzt nicht eine Minute in Unterzahl direkt dazu führen muss, dass man ein Gegentor bekommt.
Das stimmt allerdings, ja. Ich finde auch, das war so ein klassisches Spiel, wo du bei allen gelungenen Offensivaktionen nicht weißt, soll ich jetzt die Offensiven dafür loben, wie gut sie das ausgespielt haben, oder die Defensive dafür kritisieren, dass sie das zugelassen haben, weil das, finde ich, war auf beiden Seiten ungefähr gleich verteilt. Offensiv war da einfach eine große Qualität bei beiden Teams. Und so auch deshalb gab es, glaube ich, so viele Tore. Aber das mit den das mit dem Aufbauspiel vom 1. FC Köln, das fand ich eben interessant. Vor allem, weil eigentlich hatte man doch die SGE da, wo man sie haben wollte. Und zwar schon ab der 4. Minute mit dem 1:0. Also du bist hoch angelaufen, du hast Eintracht Frankfurt gestresst. Eintracht Frankfurt hat fürchterliche Fehler gemacht, gerade in der Anfangsphase. Und Cetera sieht da zum Beispiel auch beim 0:1 nicht gut aus. Und dann gab es ja auch wirklich eine ganz lange Phase, in der Eintracht Frankfurt auch offensiv im Grunde nichts hinbekommen hatte. Da hatte man dann schon den Eindruck, ja gut, das wird jetzt so ein bisschen so, wie es Frankfurt dann auch gegen Mainz gespielt hat vor der Länderspielpause. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen diese Standardsituation, die das öffnet. Max, du hast dich gerade gemeldet. Ist das so eine typische Trainersache oder eher so eine Journalistensache, dass man dann sagt, das 1:1, das war dann, was alles verändert hat? Oder steckte da mehr dahinter, dass dann Eintracht Frankfurt dann ja wirklich besser im Spiel war?
Ja, ich glaube, es ist gewissermaßen eine Mischung. Also man war ja im Aufbauspiel echt gut drin, also du hast es ja erwähnt, also mit diesen sehr breiten Halbverteidigern aus diesem 3-2-5 gegen 5-2-3, wieder mal, hat man was sehr, sehr gute Übertrippelungsmomente geschaffen mit den Halbverteidigern. Und dadurch einfach immer wieder den Anschluss direkt im Halbraum auf Ache gefunden, der einfach sehr gute Laufwege zeigt. Also der läuft immer wieder im Bogen durch. Das ist sehr schwierig für die Innenverteidiger aufzunehmen. Das hat man auch bei Frankfurt gemerkt. Der ist immer wieder zwischen den Innenverteidigern gewesen und irgendwie war so die Zuordnung war beiden nicht so klar, gerade bei langen Bällen. Was mir bei Frankfurt nicht so gefällt, ist die fehlende Pressing-Auslösung. Also teils blocken sie dann nur, da merkt man einfach, dass dann Köln hat dann schon sehr gute Dribblings daraus gefunden aus dieser Passivität von Frankfurt, um den Schwenk zu machen. Also ich glaube, dann hat Frankfurt einfach schon ein paar Chancen gehabt, auch aus Umschaltsituationen oder Standards. Und dadurch kam einfach der FC immer wieder im tiefen Aufbau, aber vom Abstoß weg. Und da hat man auch wesentlich mehr Probleme als aus dem hohen Aufbau. Und das liegt vor allem daran, dass die Außenverteidiger Probleme aus dem Spielaufbau haben. Also die sind einfach dann sehr breit gewesen. Frankfurt ist sofort mit den eigenen Flügelverteidigern raufgeschoben und denen fehlt dir einfach kompletter Anschluss. Und du hast einfach dann extrem viel Ballverluste auf diese Außenverteidiger gehabt. Dadurch hat sich Frankfurt einfach sehr viel hohe Einwürfe gefangen. Und ich finde, dann hat sich das Spiel einfach dadurch ein bisschen gedreht. Also du hast schon dann ein paar Chancen gehabt durch Frankfurt und dann hat sich das einfach extrem verstärkt durch diese Problematik im tiefen Aufbau. Mhm.
Ich sehe schon, du hast wieder Überstunden gemacht und mehr Spiele geguckt, als du verraten hast. Ja, Sarah, und gleichzeitig muss man aber ja sagen, auf die Reaktion von Eintracht Frankfurt hat ja der FC auch wiederum eine Reaktion gezeigt. Also es war ja wirklich interessant zu sehen. Martel eigentlich gerne mal zwischen den Innenverteidigern im Aufbau. Als sie dann allerdings da immer mal wieder den Ball verloren haben, hattest du dann auch, also hast du gesehen, jetzt hätten sie ihn als Sechser gebraucht, war dann ein kleines Problem. In der zweiten Hälfte haben sie es dann ein bisschen anders gelöst. Und die Schlussphase ist halt dann der erste FC Köln im absoluten Risikomodus. Also alles Offensive steht auf dem Feld, was du hattest, also Kainz, Elmaler, Bülter und Waldschmidt. Und das Interessante war aber, die SGE hat es nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Also es gab dann so ein paar Konter- und Gleichzahl-Umschaltangriffe, würde ich sie jetzt mal nennen. Da wiederum hat mir Ache nicht gut gefallen. Ich finde, die haben sie nicht gut ausgespielt. Da hat dann auch Burkhardt irgendwann sehr gefehlt, der in der 78. runtergenommen wurde. Und das ist so ein bisschen der Stein des Anstoßes für Kritik von SGE-Fans, dass sie sagen, Mensch, Topmöller mit seiner Auswechslung unter anderem hat dieses stabile Spiel fast weggeworfen. Würdest du da zustimmen oder glaubst du, es ist vielleicht in dem Fall sinnvoller, es über eine Stärke des FCs zu erklären, warum es nochmal eng wurde hinten raus?
Ich denke, es trifft beides zu. Also Köln, wie du sagst, ist dann ins Risiko gegangen, hat auch einfach nochmal richtig viel Qualität eingewechselt. Und klar ist es jetzt angesichts dessen, wie sich dann in der Schlussphase entwickelt hat, leicht zu sagen, dass die Einwechslungen von Dino Topmöller falsch waren und die falschen Entscheidungen waren. Andererseits, dass man einen Johnny Burkhardt rausnimmt, der einfach, wie sich die letzten Jahre immer wieder gezeigt hat, verletzungsanfällig ist, dass man den vielleicht nicht bis zum letzten Maximum reintreiben muss, finde ich vernünftig. Auch beim Stand dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch von 4-1. Und auch, dass man einen Bahoya, das ist ja kein schlechter Spieler, der hat am Anfang der Saison regelmäßig Startelf gespielt, hat zugegebenermaßen in dem Spiel aus meiner Sicht nicht gut gespielt, hat dann einfach auch viele Bälle verloren, Stockfehler auch einfach drin gehabt, einfache Fehler, was dann auch dazu geführt hat, dass Frankfurt keine Entlastung hatte. Aber dass man ihn bringt, sehe ich ehrlich gesagt keinen Vorwurf. Und dass man Eliwahi bringt, ihm vielleicht nochmal die Möglichkeit gibt, dass er irgendwann jetzt mal bei Frankfurt ankommt, finde ich auch vertretbar.
Ja, wobei du natürlich auf der anderen Seite gesehen hast, also gegen den Ball war Wahi nicht zu gebrauchen. Also es tut mir leid, wenn ich es so deutlich formuliere, aber also mir ist kein Ballgewinn aufgefallen und mir sind auch selten Passwege aufgefallen, die er sinnvoll zugestellt hätte. Das war einfach so, ja, so ein Pressing, wie ich es auch spielen würde in seiner Position. Also mal so opportunitätsmäßig. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte Druck machen, dann schiebe ich mal drauf, aber nicht im richtigen Tempo und dann bin ich eigentlich schon überspielt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn man sich anguckt, welche Spieler waren neben den Erwartbaren gut bei der SGE, dann hast du ja mit Dahu und mit Shaibi, hast du ja unter anderem zwei Spieler, wo man sagen muss, trotz auch schon schlechter Spiele für Eintracht Frankfurt, haben sie eben das Vertrauen von Dino Topmöller bekommen. Das hat auch jemand bei uns im Forum nochmal genauso formuliert und dem würde ich zustimmen. Deswegen bin ich da auch ehrlicherweise so hin und her gerissen. Ich finde allerdings schon, dafür, dass man erwarten konnte, dass Köln alles nach vorne schmeißt, so wie sie es bisher immer getan haben und dass denen das ehrlich gesagt egal ist, ob sie das Fünfte fangen oder ob sie vorne vielleicht eins machen, dass sie immer quasi eher aufs Tor gehen werden. Dafür fand ich die Wechsel dann schon ein bisschen zu wenig aus der Defensive her gedacht. Also das würde ich sagen, ich weiß nicht, ob Christensen zum Beispiel fit genug gewesen wäre, dass man ihn früher hätte bringen können und früher auf Fünferkette stellen, wo du einfach einen zusätzlichen hast, um diese Tempoläufe vom Flügel, vor allem von Elmala, aufzunehmen. Ja, also das würde ich sehen. Aber ansonsten ist es wirklich so ein Henne-Ei-Problem, was du manchmal in der Bewertung von Spielen hast. Und vor allem finde ich, also man kann über Eintracht Frankfurt sehr lange diskutieren und das werden natürlich auch alle Fans, wie es ihnen zu eigen ist, machen. Man könnte auch über viele Dinge neben dem Feld übrigens diskutieren. Keine Grüße an die UF, mal wieder sich selbst unterboten, muss man erstmal schaffen. Aber ich finde es eigentlich viel besser, wenn wir den ersten FC Köln loben würden. Denn das ist immer noch ein Aussteiger und in wie wenigen Spielen hat man das in dieser Saison gesehen, dass die ein Aufsteiger sind. Vielleicht in so wirklich keinem, denn dass man auch gegen Bayern mal verliert, das kann ja durchaus mal passieren. Also der FC wirklich sehr, sehr gut, wird es für seinen Mut belohnt und hat ja wahrscheinlich sogar noch Potenzial nach oben, weil man muss ja in dem Spiel sagen, also Lund hat wieder nicht so ein gutes Spiel gemacht, Hüseyin Basic, das habe ich sehr gut verstehen können, warum der dann in der 76. ausgewechselt wurde. Auch Schmid hatte wirklich, Schmid und Sebulonsen, die hatten ganz schöne Probleme auf ihrem Flügel und trotzdem war man hier auf Augenhöhe mit dabei. Also was wäre denn jetzt so dein Urteil zum ersten FC Köln, wenn du mal so nach 11 Spieltagen so eine Zwischenbilanz ziehst?
Ich glaube, das Urteil fällt vielleicht jetzt oder fühlt sich zumindest ein bisschen anders an als noch vor 3 Wochen, jetzt angesichts der letzten Ergebnisse. Aber glaube ich, wurde schon oft genug gesagt, das ist kein normaler Aufsteiger. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, wie sie mutig spielen, wie sie auch bei einem 4-1-Rückstand trotzdem dann nochmal alles nach vorne werfen und aufs Tor gehen. Das ist, glaube ich, einfach eine Bereicherung auch für die Bundesliga. Dazu kommen dann eben noch so Spieler wie ein Elmala, aber auch wie ein Kabinski, der in einer überragenden Form ist und den man, glaube ich, in der Bundesliga, soweit ich mich erinnere, noch nie so stark gesehen hat, auch bei Wolfsburg nicht. Da schaut man gerne zu und sie werden ihre Punkte holen. Ich glaube nicht, dass es vielleicht ganz so erfolgreich weiterlaufen wird, wie es zu Saisonbeginn der Fall war. Aber ich glaube, um den FC muss man sich wenig Sorgen machen diese Saison.
Und wer hätte das gedacht vor dieser Saison? Bestimmt nicht alle FC-Fans, zumindest nicht die, die ich kenne, die meisten von ihnen zumindest, waren da ein bisschen skeptischer vor dieser Saison. Es geht für Köln jetzt dann gegen Werder Bremen, das ist ein direkter Tabellennachbar, Bremen auf 9, Köln auf 10, für beide läuft es sehr, sehr gut, auswärts, also an die Weser wird man reisen. Eintracht Frankfurt wiederum hat jetzt erstmal internationale Aufgaben, Atalanta Bergamo wird nach Frankfurt reisen, dann spielt man zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, Frankfurt springt mit diesem Sieg auf Rang 6 und hält damit eben den Anschluss an die oberen Tabellenplätze, also 3 Punkte sind es gerade auf Leverkusen, 2 sind es auf Borussia Dortmund. Auch für die SGE ist bei allem, was da wie immer diskutiert wird bei Eintracht Frankfurt, die Zwischenbilanz, glaube ich, eine positive. Und die ist natürlich auch beim FC Bayern positiv, aber bei diesem Heimspiel gegen den SC Freiburg hätte man das vielleicht nicht so wirklich kommen sehen nach den ersten Szenen. Denn von Beginn an presst der SC Freiburg den FC Bayern mannbezogen fast schon aus, möchte man sagen. Und es gibt gute Chancen. Beste schon in der ersten Minute nach einem kleineren Fehler von Tom Bischoff. Und es fallen dann auch Treffer, und zwar immer im Tor des FC Bayern, zumindest die ersten beiden. 12. Minute, eine flache Ecke auf den ersten Pfosten, wird super von Matthias Ginter verlängert und Juito bekommt den Ball im Rückraum des Strafraums auf den Fuß und trifft flach zum 1:0. Diaz ist da nicht mit ihm mitgegangen. 17. Minute, wieder eine Ecke für den SC Freiburg, wieder ein Tor. Jan-Niklas Beste bringt die Ecke an den zweiten Pfosten, wo Mansambi höher steigt als Upamecano und Olise. Das hatten wir alle auf unserem Bingo-Zettel. Er trifft zum 2:0. Der Ball ist noch nicht über die Linie, da reklamiert Manuel Neuer schon, also Nature is healing. Alles wie immer beim FC Bayern, möchte man dann allerdings auch auf den weiteren Spielverlauf dann so betrachten. Denn tatsächlich reagiert der FC Bayern. So nach 20 Minuten nehmen sie auch offensiv am Spiel teil. Und wie? 22. Minute, langer Ball von Freiburg, den Upamecano leicht abfangen kann und dann geht es sehr schnell in die andere Richtung. Deswegen will Pep Guardiola diese langen Bälle nicht haben. liebe Hörerinnen und Hörer. Kann man alles ganz gut nachlesen in den Büchern zu ihm. Olise kann von 3 Spielern nicht gestellt werden. Er steckt auf Lennart Karl, der im Strafraum aus der Drehung super das 1:2 erzielt. Die Ballbehandlung ist superb. Und noch vor dem Halbzeitpfiff kann der FC Bayern ausgleichen in der 2. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Pavlovic zieht mal vom Strafraumeck ab. Atubolu kann nur fausten im Nachgang, kann dann auch Michael Olise abziehen und diesmal lässt Atubolu seinen harten Schuss ins Tor. Vorher hat der Lennart Karl einen starken Pass auf Olise gespielt. Und dann beginnt die 2. Hälfte, 52. Minute. Karl nimmt einen Ball super mit der Bewegung mit, legt auf Olise. Am Ende kann Stanisic nach innen passen und Karl trifft. Aber Stanisic stand im Abseits, deswegen zählt dieser Treffer noch nicht. 3 Minuten später ist es dann aber soweit. Upamecano kommt komplett frei an eine Ecke von Michael Olise und schießt aus kurzer Distanz zum 3:2. Die Zuordnung hat da überhaupt nicht gepasst bei Freiburg. Ich habe es mir mehrmals angeguckt und ich kann euch nicht mal sagen, wer eigentlich auf Upamecano hätte gehen sollen. Also er wurde nicht frei geblockt, er war einfach nur nicht gedeckt. Also so ein Tag war es für den SC Freiburg ab diesem Moment. 60. Minute, Pavlovic dribbelt an und steckt auf Karl. Rosenfelder klärt zwar gegen ihn, aber Kane kommt so dann frei zum Schuss und macht das 4:2. 78. Minute, dann 5:2. Nach einem Ballgewinn kann Olise andribbeln, legt an Lienhardt vorbei und spitzet auf Jackson, der macht das 5:2. Und in der 84. Minute zieht Michael Olise dann vom rechten Flügel nach innen und trifft per Schlenzer wunderbar ins linke Eck. Makengo kommt in dieser Szene einfach nicht hinterher und das, Max, war tatsächlich eins der Probleme. Wobei wir aber genau dann bei der Problematik sind, wie man das thematisieren soll. Denn es ist ein Fakt, dass Makengo nicht das beste Spiel hatte gegen den FC Bayern, so wie einige Spieler nicht das beste Spiel hatten gegen den FC Bayern. Aber man weiß auch nicht so ganz, ob man das jetzt wirklich hier zum Vorwurf machen kann, weil wir ja sehen, wie Bayern Woche für Woche spielt und dass es eben dann letztlich nicht verteidigbar ist. Also muss man vielleicht den SC einfach dafür loben, dass sie es sehr, sehr mutig probiert haben. Ja, und dann, also der Spiegel hat geschrieben, sie haben sich halt mit den Falschen angelegt, nämlich mit dem FC Bayern.
Ja, also ich finde, auch schon vor den ersten beiden Treffern, finde ich, hat man recht interessante Anordnung gezeigt aus diesem sehr mannbezogenen Pressing, wie es das du schon auch erwähnt hast. Am Anfang hatte man ein paar Angriffspressing-Szenen gegen dieses 2-4-4 von Bayern. Neuer hält gerade in den letzten Wochen immer wieder überraschend oft den Ball am Fuß, so ein bisschen De Serbi-mäßig, um das Pressing einfach zu provozieren. Ich finde, das hat der SC eigentlich ja ganz gut dann gemacht. Also gerade ich glaube, Suzuki war es, hat auch das Pressing technisch sehr sauber auf Neuer ausgelöst, dadurch den Innenverteidiger von Bayern isoliert. Und Bayern hat dann einfach sehr schnell den langen Ball gesucht. Und den hat man auch einfach sehr strukturiert gesucht. Über die sehr tiefen Goretzka und Pavlovic wollte man den Zwischenraum freiziehen und dann den in die rechte Breite einfach reinspielen in Richtung Olise. Also der war eigentlich gar nicht der Zielspieler, sondern wollte eigentlich nur auf den zweiten Ball gehen. Weil man wusste, wir ziehen jetzt Freiburg auseinander und dann holen wir uns den zweiten Ball. Das hat aber nicht einmal so gut funktioniert. Also gerade Eggestein und Mansambi, wie die Achter von Freiburg waren, die sind das Spiel mit den Achter von Bayern eigentlich gar nicht mitgegangen und haben sich einfach gar nicht rausziehen lassen und konnten dadurch einfach direkten Zugriff auf diese zweite Bälle haben. Das hatte dann nur den Nebeneffekt nach so einer Viertelstunde, dass das die Bayern gemerkt haben und dann einfach Goretzka und auch Pavlovic immer wieder angespielt haben im Achterraum. Die konnten aufdrehen, konnten verlagern. Also da hat man dann schon ein bisschen den Verlust, beziehungsweise den Gewinn der Spielkontrolle von Bayern dann gemerkt. Allgemein Bayern dann, gerade nach den beiden Treffern von Freiburg, oft wird da gesagt, so Standards sind nur Zufall, so ein bisschen mit dem Unterton. Ich finde, also Standards sind das einzige Mittel, was am wenigsten Zufall hat. Also ich finde, Freiburg hat das schon ganz gut geplant. Die haben gewusst, welche Räume sie von Bayern besetzen mussten. Das ist hauptsächlich der ballferne Rückraum, sage ich mal. Den hat man dann auch ich glaube, das war 2-0, ganz gut besetzt mit Mazambi. Und beim 1-0 hat man einfach den Raum hinter dem, ja, ich sag mal, defensiven Zielspieler von Bayern. Ich glaube, Jonathan Tah hat man gedoppelt mit 2 Spielern eingelaufen. Und dann konnte Suzuki einköpfen. Also man musste schon, in welchen Räumen die Bayern anfällig sind. Das ist vor allem der Fünferraum. Trotzdem Bayern dann, ich meine, wenn es 6:2 steht, dann ist klar, dass Bayern dann schon auch ihre PS auf die Strecke gebracht hat. Also ich finde aber auch, man darf diese Leistung, die Freiburg da auf den Platz gebracht hat, gerade die ersten 45 Minuten nicht unterschätzen. Also auch im Mittelfeldpressing aus dem 4-4-2 hat man gerade das Zentrum einfach extrem gut zugemacht, hat Bayern ganz gut in die Breite gelenkt. Und gut, Olise, der hat ein unglaubliches Spiel gemacht, aber anfangs hat man noch gut Diaz, das Spiel auf Diaz gelenkt und der hat ein bisschen seine Probleme, gerade gegen Philipp de Roy. Gut, der hat zwar, wenn man am Ende des Spiels schaut, auch nicht so eine gute Partie gemacht, aber anfangs war er dann doch noch durchaus stabil, finde ich. Auch Ginter im Verfolgen von den Bewegungen von Karl und Kane anfangs noch durchaus gute Bewegungen. Das Problem, was du einfach gegen Bayern hast, dass sie einfach mit der Zeit, mit der Spielzeit immer dynamischer werden. Gerade Tom Bischoff immer wieder dann ausgeschoben in Halbraum und das hat dann immer wieder Passwege inzwischen in den Raum generiert. Gerade Lennart Karl hat die immer wieder als Zehner gesucht. Mhm. Und darüber konnte man dann auch immer wieder verlagern und zum Beispiel Olise ins Spiel bringen, der einfach auch immer wieder eine tiefe Grundposition eingenommen hatte, dadurch einen entscheidenden Dynamikvorteil vor Makengo hatte und den hat er halt dann so deutlich, muss man sagen, auseinandergenommen. Also es war dann, der tut mir dann schon hin und wieder leid. Also im Endeffekt finde ich, der SC, der hat eine solide Partie gemacht und dann tut halt der FC Bayern das mit dir, wenn er dich zurechtlegen kann.
Ja, und ich bin mir auch ehrlicherweise nicht so sicher, also du hast jetzt da so ein paar Anpassungen beschrieben, die da eine Rolle gespielt haben. Man hat auch gesehen, Bayern testet halt dann, wie ernst meint es der Gegner. Also Kane lässt sich in der dritten Minute bis auf die Innenverteidigerposition fallen und meiner Meinung nach tut er das nur, um zu gucken, werde ich jetzt die ganze Zeit verfolgt oder lässt du irgendwann von mir ab? Dann hat er gesehen, ah okay, ich werde die ganze Zeit verfolgt, dann mache ich das jetzt erstmal nicht mehr, weil dann mache ich den Raum eng, dann ziehe ich jetzt einfach meinen Spieler immer raus aus dem Raum, dann müssen halt die anderen jetzt erstmal den Aufbau regeln. Also die beiden sind da relativ abgezockt inzwischen, muss man sagen, aber ehrlicherweise hatte ich den Eindruck, also die Aktivität war eine bessere nach der 20. Minute so ungefähr. Und dann gibt es halt zwei Aggregatzustände vom FC Bayern und einen siehst du halt viel, viel häufiger als den anderen. Der eine ist quasi im Aufbau und sie werden gepresst und sie tun sich damit schwer. Und das zweite ist aber, sie überspielen das Pressing des Gegners und dann muss ja der Gegner in tiefen Block fallen. Und das war ja dann die Situation ab der 21. Minute so circa bis zum Ende des Spiels. Und dann sind halt die Bayern einfach die Bayern. Sie drücken den Gegner immer tiefer hinten rein. Ich glaube, die Gegner wollen nicht immer so tief stehen, aber Bayern macht das immer wieder mit Pässen nach vorne, dann Pass wieder zurück und du rückst nie wieder so weit raus, wie du gefallen bist bei dem ersten Pass, wo quasi die Tiefe vermeintlich attackiert wird. Sie schieben dann alle hinterher, also jeder zweite Ball ist dann bei Tah, bei Upamecano, bei Goretzka, bei Pavlovic, weil die halt einfach da gnadenlos sind und weil sie da auch ein hohes Risiko gehen, konnten sie auch, weil Freiburg da niemanden an der Mittellinie postiert hat, aber ist auch schwierig. Du willst halt irgendwie auch wahrscheinlich das 2:0 erstmal über einen gewissen Zeitraum bringen und dann haben sie halt neben allem, sie überladen die Räume und so weiter und so fort und dem guten Passspiel, haben sie halt, war halt einfach so gute Techniker. Und da haben sich natürlich alle vor allem an Lennart Karl erfreut, der wirklich ein fantastisches Spiel gemacht hat, der auch wirklich eine Ballbehandlung hatte zum da niederknien. Aber ehrlicherweise fand ich, dass man das bei ganz vielen Spielern gesehen hat. Also ich weiß nicht, ob mir das an diesem Spieltag besonders aufgefallen ist, weil ich das Bayern-Spiel als eins der ersten von allen neuen Spielen gesehen hatte. Aber du siehst in der Bundesliga eigentlich nie ein Team, vielleicht mit Ausnahme von Leverkusen, wo alle 10 Feldspieler einen Ball annehmen können, den Ball schon so annehmen können, dass sie dann die Anschlussaktion machen können, wo alle 10 Feldspieler Bock haben, jetzt eine Aktion zu starten, also den Ball am Fuß haben und sich sagen, okay, da ist der Druck, da gehe ich jetzt rein, da zocken wir jetzt mal ein bisschen was aus und wenn nicht, holen wir uns den Ball gleich wieder und dann machen wir es wieder und wieder und wieder. Und das ist halt auch einfach eine irre Qualität und da kannst du jeden Spieler eigentlich hervorheben. In dem Fall waren es halt Maike Olise, weil er halt 5 Torbeteiligungen hatte, was einfach irre ist. Ich glaube, in den Topscorern liegen jetzt 3 Bayern gerade vorne in der Liga. Und Lennart Karl, weil das halt ein Eigengewächs ist und weil er so jung ist und weil es auch eine schöne Geschichte einfach ist. Der kleine Karl, der dann zum Karl der Großen wird in diesem Spiel. Aber insgesamt, ja, finde ich, war das einfach dann der Aggregatzustand, in dem du dann Bayern nichts mehr entgegensetzen kannst und in den sind sie reingekommen. Und ob das wirklich Umstellungen waren oder ob das einfach nur war, weil irgendwann stand halt Freiburg so tief und dann konnten sie sich, also sie hatten einen Schuss von Suzuki und einen von Scherhand. Das waren in der ersten Hälfte die einzigen beiden Chancen aus dem tiefen Block heraus, wo sie es irgendwie geschafft haben. Und das war jetzt nicht so systematisch herausgespielt, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, weiß ich gar nicht, ob das wirklich Umstellungen waren, ehrlicherweise. Sarah, du wolltest auch noch was sagen.
Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, nur die Highlights, aber ich würde gerne noch auf Lennart Karl zu sprechen kommen. Ich muss ehrlich sagen, als so sein Hype ein bisschen angefangen hat, dachte ich so, ja, okay, das ist so ein Highlight-Spieler. Mhm. Aber was man jetzt inzwischen von ihm gesehen hat, finde ich es echt extrem beeindruckend, weil er aus meiner Sicht schon extrem weit in seiner Entwicklung ist und sehr komplett. Also natürlich hat er seine Highlights, er hat eine extreme Abschlussqualität und er hat auch die Fähigkeit, sich selber durch seine Dynamik, durch seine Technik eben in diese Situation zu bringen. Auch, ich glaube, du hast das auch angesprochen, da sitzt auch jeder Kontakt bei ihm. Also wenn ich an sein Tor gegen Gladbach denke, das war wie eine Choreografie eigentlich. Es war alles einfach perfekt abgestimmt und das sieht man bei ihm halt regelmäßig. Das finde ich extrem bewundernswert und bei all dem ganzen Scoring-Output und alles, was man ihm offensiv, was man bei ihm loben muss, muss man auch sagen, dass er defensiv einfach, er führt die Zweikämpfe, er hat auch seinen Stellenwert für dieses intensive Company-Spiel gegen den Ball, ist da auch, ja, hat seine Balleroberungen, ist stark im Pressing. Das ist ja auch was du oftmals, wenn junge Offensivspieler rauskommen, noch nicht so haben, was dann erst mit der Zeit kommt. Und ja, deswegen, das finde ich, muss man sehr lobend anrechnen ihm.
Also ich glaube, diese dynamische Offensive von Bayern, die hat einfach auch sehr viel damit zu tun, weil Bayern einfach den Rhythmus, also den Spielrhythmus sehr gut sichern kann. Also ich würde gerne über Pavlovic und Goretzka reden. Mhm. Also die haben einfach ein extrem gutes Gespür dafür, wann muss ich mich fallen lassen, um den Rückpass zu sichern. Und dadurch, dass Bayern einfach immer wieder diese Rückpässe sichern kann, sind einfach Diaz, Karl, Ulisse und Kane, ja, keine, also alle Freiheiten gesetzt. Also die können sich praktisch bewegen, wie sie wollen, weil Bayern einfach immer wieder den Spielrhythmus über diese Achter sichern kann. Und also gerade Kane und Karl, die sind ja auch oft so als Doppelsturm, sage ich mal, agiert. Und die haben dann oft getestet, okay, wenn wir jetzt beide uns rausbewegen, was passiert dann? Und das Ergebnis war einfach, okay, Kane hat einen Innenverteidiger von Freiburg, und zwar Skinter, mannorientiert, und Karl, ja, den haben sie so lose mitgenommen, vor allem Rosenfelder. Das hat einfach den Effekt gehabt, dass Karl immer wieder in diesem Zwischeninneren am Spiel war, und dadurch konnte er sich einfach immer wieder aufdrehen und halt diese Lennart-Kreis-Sachen machen. und ja, ansonsten, Bayern ist extrem stark und extrem weit. Und ich bin wirklich auf dieses Spiel gegen den FC Arsenal gespannt. Oh, also ich bin
auch richtig Bock
drauf. Also es gibt selten Spiele aktuell in dieser, ja, sehr, in dieser Zeit, wo einfach sehr viele Spiele sehr viel oft vorkommen, wo man sich so freut. Also ich bin echt gespannt, wie Bayern gegen diesen Mikel Arteta Fußball spielen kann. Also ich finde schon, Freiburg hat, wie gesagt, ich würde das gerne nochmal wiederholen, die ersten 30 Minuten durchaus Ansätze zeigt, wie man Bayern wehtun kann. Das Problem ist nur, dass halt dann Freiburg vielleicht auch einfach die Qualität fehlt, um das über 90 Minuten aufs Feld zu bringen. Aber der FC Arsenal, der kann da vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen und das auf die ganze Dauer aufbringen. Also da bin ich mal sehr gespannt.
Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Manuel Neuer wird eine viel größere Rolle gegen Arsenal spielen. Weil der wird angelaufen und der muss den linienbrechenden Pass spielen. Und wenn der ankommt, dann geht es in die andere Richtung. Ja, das wäre so meine Vermutung. War ja auch beim letzten Spiel bei Arsenal so.
Und ich glaube, man darf auch nicht gegen den Ball vergessen. Also Bayern war schon auch anfällig gegen den Ball im Angriffspressing, gegen dieses 2-4-4 von Freiburg auch. Das Problem in Anführungszeichen, was Bayern einfach hat, sie wollen den Torwart auch anlaufen und dadurch aber gleichzeitig den Innenverteidiger, der dadurch frei wird, auch sichern mit dem Ball für einen Flügelspieler. Und das hat einfach den Effekt gehabt, dass der Ball für eine Außenverteidiger von Freiburg immer wieder frei durchschieben konnte. Und dadurch entstand auch die Szene vor dem 1-0. Weil Makengo durchschieben kann, entsteht ein 5 gegen 4 gegen Bayerns Verteidigungslinie. Und dann hast du einfach gewisse Unkontrolliertheit drin. Und Freiburg kann dann gerade mit Sasuki und Höhler, die einfach ein gutes Zusammenspiel in diesem Zwischenraum haben, einer ist der Wandspieler, der andere der Dribblingspieler, haben die dann eine gute Szene geschalten und Sasuki ins Dribbling gebracht und Bayern, glaube ich, dann mit einem taktischen Foul ihn zum Stoppen gebracht. Also das zeigt dann schon auch, okay, Bayern ist schon auch anfällig. Und wenn du dann andere Spieler hast wie Sasuki oder Höhler, sondern Bakaya Saka zum Beispiel, sage ich mal, dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert oder ob sich Bayern dann anpasst und nicht so aggressiv drauf rennt im Angriffspressing.
Also wenn ich tippen müsste, Max, das ist jetzt auf Grundlage des PSG-Spiels, würde ich sagen, so Situationen, in denen 3 von 4 Offensive pressen. Das wird es gegen Arsenal nicht geben. Die werden wieder über den ganzen Platz durchziehen. Die Innenverteidiger werden mitgehen mit ihren Spielern. Ich glaube, sie werden es ähnlich machen wie gegen PSG. Und das ist mir auch aufgefallen, dass das gegen Freiburg am Anfang so ein bisschen sloppy war. Und mein Gedanke war auch in dieser Anfangsphase allerdings, also weil danach hat Luis Diaz schon auch ein gutes Spiel gemacht und hätte auch noch ein Tor schießen können. Aber in der Anfangsphase dachte ich mir, ich glaube, diese Diaz-Sperre ist für das Arsenal-Spiel gar nicht so schlecht, denn Tom Bischoff gefällt mir da ein bisschen besser, was eben einfach so das immer wieder Erledigen der Aufgaben angeht und nicht jetzt selber nochmal eine Idee haben im Spiel gegen den Ball. Ach, jetzt laufe ich doch mal durch auf den Torhüter, obwohl Harry Kane gerade gar nicht dabei ist, um hinter mir abzusichern. Oder eben der Zehner oder der Sechser. Das, also, ja, aber gut, wir gucken es uns an am Mittwoch. Und ansonsten gibt es nichts Neues zu sagen zum FC Bayern. 41:8 Tore. Wenn ihr einen FC Bayern sehen wollt mit einer noch besseren Defensive und einer fast gleich guten Offensive, dann hört in die Frauensendung rein, die ich morgen aufnehmen werde. Die haben nämlich 40:4 Tore. Also das ist schon irre, was der FC Bayern da macht. 31 Punkte, damit 6 Punkte Vorsprung gerade auf Leipzig, über die wir gleich noch sprechen werden. Nach diesem Arsenal-Auswärtsspiel spielt man übrigens zu Hause gegen St. Pauli und dann nochmal bei Union im DFB-Pokal. Und für den SC Freiburg war es wieder ein schmerzhafter Ausflug nach Bayern, zu den Bayern. Einmal im DFB-Pokal ist man da weitergekommen, aber in der Liga wirklich traditionell kein gutes Spiel für Freiburg. Rang 11 ist es jetzt mit 13 Punkten und es geht jetzt dann weiter nach Pilsen, nach Tschechien, dann zu Hause gegen Mainz 05 und Darmstadt 98 wird im DFB-Pokal der Gegner vom SC Freiburg sein. Und nach all diesen Spektakelspielen und diesen Toren über Toren sprechen wir jetzt über ein Spiel, bei dem nur 2 gefallen sind. Es hätten allerdings mehr fallen können in dieser Partie zwischen RB Leipzig und Werder Bremen. Es geht fröhlich hin und her. Gerade Werder hat auch wirklich einige gute Chancen in der Anfangsphase, aber es ist auch von Beginn an zu sehen, bei Leipzig, da stehen Offensivspieler auf dem Spielfeld, die es inzwischen gewohnt sind, miteinander zu spielen, auch wenn es 2 Wechsel in der Startelf gab und Harder jetzt diesmal im Zentrum gespielt hat, aber dieses Steilklatsch-Tiefspiel von, jetzt hätte ich fast schon gesagt Werder Bremen, aber es ist halt das Ole Werner Leipzig, das jetzt so spielt wie früher sein Werder Bremen, das hat schon sehr gut funktioniert. Es führt allerdings erst in der 63. Minute zum ersten Tor und das ist ein wunderschöner Fernschuss von Uwe Draogo, der hatte vorher schon einige gute Chancen. Es gibt allerdings auch den Ausgleich aus einer Ecke, die von Amos Pieper verlängert wird, aber Keke Topp steht ganz knapp mit der Schulter laut kalibrierter Linie im Abseits, deswegen zählt dieser Ausgleich nicht und stattdessen kann dann Leipzig mit dem 2:0 durch Xaver Schlager nach einer Ecke den Deckel drauf machen auf ein Spiel, Sandra, bei dem Werder wirklich einiges an Chancen hatte und man deswegen auch ganz gut die Argumentation fahren könnte, Werder hätte hier einen Punkt verdient gehabt. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch sagen, wenn Mio Backhaus 10 Paraden zeigen muss und ebenso gute Paraden zum Teil auch, würde ich dann trotz aller Dinge, die Werder gut gemacht hat in dem Spiel, dann doch sagen, Leipzig hat das verdient gewonnen. Wie siehst du es denn?
Ja, also verdient was, denke ich schon, sehe ich genauso, sagt Mio Backhaus. Hat einen sehr guten Tag erwischt, hat gerade in der ersten Halbzeit viele Paraden gehabt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass es halt in 2 Halbzeiten unterteilbar ist. Also in der ersten Halbzeit, wie du es auch angesprochen hast, ist Bremen eigentlich ganz gut reingekommen, aber hat dann im Laufe der ersten Hälfte einfach ja zunehmend ja die Kontrolle verloren. Also Leipzig stand extrem hoch, hat Bremen eingeschnürt, hat einfach auch konstant den Druck extrem aufrecht gehalten. Also die hatten überhaupt keine Entlastung mehr, die Bremer. Und haben sich dann so ein bisschen ja durchgeschleppt durch die erste Halbzeit mit sehr viel Glück und Mio Backhaus eben dann ohne Gegentor. Ich fand aber grundsätzlich die Art und Weise, wie Bremen das Spiel angegangen ist, nicht verkehrt. Also der Gedanke war ja zum Beispiel, dass ein Marco Grüll, der offiziell ja in diesem 4-2-3-1 auf dem linken Flügel gespielt hat, dass der eben gegen den Ball in die Kette sich reinfallen lässt, dass es eine Fünferkette gibt und man dadurch zum einen die Breite ein bisschen mehr abdeckt und zum anderen auch die Halbräume, in die ja immer Baumgartner und Uwe Draogo reinstechen. Das hat eigentlich gut geklappt. Also auch Diomandé, finde ich, hatten sie gut im Griff, haben ihn immer gedoppelt auf dem Flügel. Das war schon an sich vernünftig. Auch, dass ein Cameron Puertas gespielt hat, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Aber der hat dann eben auch in diesem 5-3-2 eben den rechten Part von diesen drei gespielt. Und da passt er natürlich besser als ein Jinma, weil er tendenziell ein zentralerer, nochmal ein Tick defensiverer Spieler ist. Also die Ideen und Ansätze von Bremen fand ich gut. Was ihnen aber dann in der ersten Halbzeit auch komplett auf die Füße gefallen ist, ist, dass sie ganz, ganz viele einfache Fehler gemacht haben. Also sie haben schon versucht, immer rauszuspielen und hatten dann auch immer so paar Klatschsituationen und dann relativ einfach eigentlich, als sie schon kurz davor waren, sich jeweils rauszulösen, dann ein unpräzises Abspiel gehabt oder zu lasch gespielt und dadurch immer wieder Leipzig eingeladen, dass noch viele Standards draus resultiert. Ich glaube, Bremen konnte dann froh sein, dass es in die Halbzeit ging, weil danach haben sie es aus meiner Sicht deutlich besser gemacht, hatten viel mehr Zugriff, waren selbst auch deutlich aktiver, haben auch stellenweise dann echt schön sich durchkombiniert, immer wieder dieses Steilklatsch gehabt, immer Dreiecke gehabt, hatten auch die Chancen, haben sich eben nicht belohnen können, aber ja, ich glaube, es war, um zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, schon ein verdienter Sieg von Leipzig, aber Bremen hat aus meiner Sicht gute Ansätze gezeigt und hätte vielleicht mit einem anderen Spielverlauf ja, auch einen Punkt mitnehmen können.
Ja, das ist eben das Erstaunliche, dass bei allem, was Leipzig gut gemacht hat, die Defensive eigentlich relativ konstant über dieses Spiel immer wieder Dinge zugelassen hat. Und das liegt ein bisschen in der Spielanlage, weil du hast viele, ja, 3-gegen-3-Situationen, 2-gegen-2-Situationen, wenn es ganz extrem wird, also eben oft so Restverteidigungsdinger. Und da war eigentlich Leipzig auch scharf und gut. Also Lekeba, der hat eigentlich Kiki Top in seine Tasche gesteckt. Generell muss man sagen, Kiki Top, also das dauert dann doch immer ein bisschen zu lange mit vielen Dingen. Man kann ihm auch so ein bisschen beim Denken zugucken und dann steht Willi Orban schon da und sagt, ach so, den Ball, den habe ich übrigens gerade schon da draußen gespielt, den du gerade da hattest. Also das war ein Problem, auch weil er so ein bisschen der Zielspieler, glaube ich, sein sollte und das hat in der ersten Hälfte gar nicht funktioniert. Also das war interessant, dass Leipzig das über das gesamte Spiel über zugelassen hat, aber interessant war eben auch, wie Leipzig mit diesem Druck umgegangen ist. In den ersten 10, 20 Minuten. Also Seibald ist dann abgekippt zwischen die Innenverteidiger, haben wir schon tausendmal gesehen, das ist auch überhaupt nichts Neues, aber hat halt tatsächlich geholfen, weil sie es dann ein bisschen besser geschafft haben, ihre, ja, den Ball erstmal ins Angriffsdrittel zu bekommen. Und dann fand ich, dass man in den ersten Phasen dieses Spiels, vielleicht sogar in der ersten Hälfte komplett, dass man noch so ein bisschen gesehen hat, dass sie so spielen, als würde Romulo auf dem Feld stehen, aber er stand halt nicht auf dem Feld. Also sie haben noch so ein bisschen so mit einem Wandspieler gespielt, der Harder zumindest an diesem Abend nicht war. Und in der zweiten Hälfte war es aber halt dann viel besser über die Flügel kommend. Und da gab es dann natürlich die üblich für Verdächtigen, also Diomandé hat dann ein gutes Spiel gemacht. Uedraogo kommt ja auch immer aus diesen Halbpositionen. Ich finde, du hast sehr schön beschrieben, was da Werder versucht hat, um das aufzunehmen. Aber du hast eben gesehen, obwohl sie da sich eigentlich genau darauf vorbereitet haben, konnten sie es nicht in den Griff kriegen. Und das Tor ist dann zwar ein Traumtor, was nicht immer so fällt, aber dass er in diesem Raum diesen Platz bekommt, um diesen einen schnellen Schritt zu machen und dann den Schuss abzulassen, das fand ich war schon relativ sinnbildlich dafür, dass Werder da ein Problem hatte in dieser Phase des Spiels. Und deswegen ging es dann so fröhlich hin und her. Und das Einzige, was ich bei Leipzig eben nicht verstanden habe, war, warum haben sie das defensiv nicht irgendwann da den Fuß draufgestellt und Werder die Dinge genommen, die Werder gut gemacht hat, weil das war Romano Schmid, der unglaublich viele gute Ideen hatte. Das war Sugawara und Friedl interessanterweise. Und ja, im Grunde war es das, aber dann auch schon so im Groben und Ganzen, was Werder an Torgefahr hatte. Die sind ja nie mit 6 Spielern in Angriff gegangen, bis sie dann zurücklagen, sondern es war ja sehr kontrolliert, fand ich, von Bremer Seite aus. Und dass das gereicht hat, um dafür Probleme zu sorgen, ja. Hab mich ein bisschen gewundert auf Leipziger Seite, aber ist auch kaum eine Kritik, weil sie ja dafür offensiv so gut waren und das ja auch Teil der Antwort ist auf die Frage, warum das so war. Deswegen fand ich, war es ein munteres Spiel. Also waren ja auch 40 Schüsse, 22 von Leipzig, 37 mag ich gerade, ich habe falsch zusammengezählt, und 15 von Werder Bremen und dann eben einfach auch gute Fußballer. und aber auch auf Seiten von Werder. Und hinten raus Boniface wieder im Ego-Shooter-Modus. Das ist lustig. Wieder einfach irgendwann beim Stand von 0-2 hat er sich gedacht, also ich habe jetzt vorhin einmal quer gepasst, da kam nichts draus, ab jetzt werde ich nur noch schießen. Ist mir doch egal, ob ihr freisteht in der Mitte oder nicht. Das ist ein bisschen skurril. Aber gut, das ist ein Thema, anderes Thema für Werder.
Finde ich tatsächlich aber auch schade, weil ich hätte mir vor dem Spiel gut vorstellen können, dass er Boniface spielen lässt, weil er eben für diese Rolle eigentlich wie gemacht wäre, wenn er sie so spielt, wie er es vom Spielertyp eigentlich auch könnte. Du hast ja auch top angesprochen. Ich glaube, da hätte er, wenn er die Rolle annimmt, schon echt einen Mehrwert für Bremen bieten können.
Aber meinst du, dass er die Rolle nicht annimmt oder dass es halt einfach zumindest aktuell halt sein Leistungsvermögen nicht groß genug ist, um sie zu erfüllen? Weil, also Einsatz kann man ihm ja nicht vorwerfen, mangelnden Einsatz.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, was bei ihm so ein bisschen das Problem ist, dass er jetzt durch die Verletzungen in letzter Zeit einfach an Fitness und auch an Explosivität verloren hat. Und jetzt so, ich glaube, er ist ja trotzdem noch recht jung, 24 oder so, und jetzt in dem Alter schon an dem Punkt ist, dass er eigentlich seine Spielweise umstellen muss, aufgrund seiner körperlichen Konditionen.
Er ist sogar nur 21 übrigens, aber 2004 21. geboren, deswegen hatte ich auch gerade die 4 im Kopf.
Ah, okay, daher kamst du bei mir wahrscheinlich auch. Also ist ja eigentlich irgendwo auch traurig, wenn ein Spieler sich dann irgendwie so entwickeln muss. Und er muss sich jetzt irgendwie mit dieser körperlichen Realität ein Stück weit zurechtfinden, auch mit der Rolle dann eben. Ich glaube, das braucht einfach noch Zeit, dass er dann eben jetzt nicht mehr der Spieler ist, der über sein Tempo kommt, nicht mehr der Spieler, den man eben bei Leverkusen gesehen hat, sondern dass er sich mehr ins Kombinationsspiel noch integrieren muss, auch als Wandspieler eben vielleicht teilnehmen kann, weil die Körperlichkeit und die Robustheit hatte und er hat auch die Fähigkeiten am Ball. Da hat er auch trotzdem, finde ich, auch die letzten Spiele immer mal wieder seine Momente gehabt, aber gefühlt ist er da noch nicht ganz angekommen und ich habe den Eindruck, wir schauen ihm da gerade zu, wie er sich halt mit dieser neuen Ausgangslage zurechtfindet.
Und Sarah, soll ich dir was sagen? Du hattest völlig recht. Ich dachte, du redest von Keke Top, der ist 21, aber ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, vor allem als du Leverkusen genannt hast, Moment mal, Victor Boniface ist natürlich 24, du hast alles richtig gemacht und okay. Ich bin der Idiot, es tut mir leid, sorry, ich dachte kurz, wir reden doch mal über Keke Top, aber ja, also Victor Boniface, ich meine, es gab diesen Konter, da passt er noch auf Bangula. Und Bangula nimmt sich dann den Schuss. Er hätte nochmal zurückpassen müssen zu Victor Boniface. Und darüber hat er sich zu Recht geärgert, finde ich. Aber bei der nächsten Aktion, das war dann irgendwie 10 Minuten später, 94. Minute, war dann auch nicht so wild. Ich will es jetzt auch nicht groß machen. Aber ehrlicherweise, mir war völlig klar, der wird jetzt schießen. Auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall passt der jetzt nochmal den Ball weg. Und das ist halt dann vielleicht auch die Antwort auf die Frage, warum er nicht von Beginn an gespielt hat, obwohl er diese Rolle sehr, sehr gut hätte spielen können. Aber das wissen die Werder-Fans, glaube ich auch. Also war ein munteres Spiel und für Werder ist ja auch nicht so viel passiert. 15 Punkte und Rang 9 nach 11 Spieltagen ist ja wunderbar. Es geht jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Köln, bevor man dann eben beim HSV das Nord-Dort-Derby spielen wird. Für Leipzig wiederum sieht die Lage noch rosiger aus, denn wenn es noch einen Bayern-Verfolger gibt, dann ist es eben Leipzig. 6 Punkte Rückstand sind es aktuell. Es geht jetzt dann zu Borussia Mönchengladbach und dann wird man zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg spielen im DFB-Pokal. Damit haben wir alle 9 Partien besprochen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind unsere Spieltags-Awards. Und ich sage euch, das ist gar nicht so einfach an diesem Spieltag. Da haben sich doch einige Spieler in den Vordergrund gedrängt. Wir vergeben jetzt jeder für sich seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment des Spieltags. Max, wenn du magst, dann darfst du mal anfangen. Wer ist denn dein MVP?
Es ist Alex Garissa von Leverkusen. Ich fand, er hat im Aufbauspiel eine extrem wichtige Rolle angenommen. Vor allem in der Spielrhythmusgebung, hat auch lange Pässe. Ich glaube, alle sind angekommen. Vor allem in der eigenen Hälfte einfach ein extrem wichtiger Teil mit dem Ball und auch gegen den Ball. Vor allem gegen Yannick Gerhardt einen sehr wichtigen Beitrag zu diesem Sieg der Werkself geliefert.
Alex Garcia, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber ist kein so schlechter Pick, wenn man mal so drüber nachdenkt tatsächlich. Sarah, wer ist denn dein MVP?
Ich schließe gleich an das letzte Spiel an. Mein MVP ist Hasan Uduaghan. Nicht nur wegen seines Tors, Traumtor, hast du schon angesprochen, sondern auch, weil er aus meiner Sicht in dem Spiel elementar war für Leipzig, sowohl eben was das Pressing und die Balleroberung anging, als auch gerade im Spiel mit Ball hat er immer wieder Situationen aufgelöst, kann den Ball einfach extrem gut schleppen, hatte mehrere Abschlüsse, hat Chancen kreiert. Also aus meiner Sicht war er der stärkste und auffälligste Spieler in dem Spiel.
Tja, Wahnsinn. Also ich fühle mich gerade wie, als wäre Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Darf ich jetzt Dennis Undaf nennen? Das ist ja fantastisch, dass ich als Dritter picke und Dennis Undaf nennen darf. Also wir haben es natürlich vorhin schon gesagt und alle, die dieses Spiel gesehen haben und wenn es auch nur ein Highlights war, die haben es auch mitverfolgen können. Aber man muss sich auch schon nochmal kurz in Erinnerung rufen, Dennis Undaf spielt jetzt nicht seit 10 Wochen jedes Spiel beim VfB Stuttgart und ist gerade in der Form seines Lebens, sondern der kommt aus einer längeren Pause. Und habt ihr das gemerkt? Also ich im Spiel gegen den BVB nicht. Dennis Undaf, mein MVP. Kaum zu fassen. Ich hatte mir nicht mal MVPs aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ja gut, ihr nennt die üblichen Verdächtigen und dann fülle ich halt auf. Ja, sehr schön. Habe ich Dennis Undaf. Wäre, glaube ich, mein First Pick gewesen, ehrlicherweise. Sehr gut. Dann kommen wir zu den Unsung Heroes. Ich weiß nicht, Max, ob du da Dennis Undaf platzieren wolltest, aber das wäre ja albern. Wer ist denn dein Unsung Hero?
Leopold Querfeld von Union Berlin.
Oh, schön.
Ich fand, dass der einen extrem wichtigen Beitrag zu diesem Sieg von Union Berlin geliefert hat. Mit dem Ball ist einfach sehr sicher und er weiß einfach sehr gut, also er ist halt so ein bisschen der Spielbestimmer als mittlerer Innenverteidiger und er weiß sehr gut, welchen Halbverteidiger er da anspielen soll und auch halt sehr sicher in das Passspiel. Im Herausverteidigen auch gute Momente gezeigt, gerade gegen Hudonji auch. Und ich finde, er ist einfach so ein bisschen der Ankerspieler und er wird sehr unterschätzt. Und ich glaube, dass der auch mal, um mal schon ein bisschen die Zukunft zu denken, eine andere Rolle bei anderen Vereinen annehmen kann, wo er noch größer gewürdigt werden kann.
Ja, jetzt erstmal Danilo Duki größer würdigen. Aber dann ist Leo Querfeld dran. Ich verspreche es dir, Max. Sehr schöne Wahl. Sarah, wer ist denn dein Unsung Hero?
Bei mir ist die Wahl auf Rocco Reitz gefallen. Mhm. Ich finde, es war gar nicht unbedingt die beste Saisonleistung, die wir von ihm gesehen haben. Aber generell seine Rolle, die er jetzt bei unter Polanski spielt, finde ich, passt schon ein bisschen in diese Unsung Hero-Rolle, weil er extrem viele Wege macht und damit ganz viel von dem, was ein Honorar und ein Tabakovic, die eben ganz viel gelobt werden und ja auch zu Recht gelobt werden, damit die eben in ihre Situationen kommen. Und das sind oftmals, finde ich, Läufe, die man nicht sieht, wo er nicht an den Ball kommt, aber die extrem wichtig sind. Und jetzt in dem Fall gegen Heidenheim natürlich hat er auch wieder den Laufweg gemacht in den Raum, den, glaube ich, Tabakovic aufgezogen hat oder Honorar. Und dann dieses Hackenzuspiel, ja, das ist einfach schön und das ist aus meiner Sicht auch einfach ein bisschen ein Indiz für das Selbstvertrauen, das Gladbach jetzt wieder hat, für den Spielwitz, den sie auch auszeichnet. Und da gefällt mir einfach an Rocco Reitz, dass er sowohl diese Laufbereitschaft, diese Intensität an den Tag legt, als auch dann so einen kleinen genialen Moment mal drin hat.
Stark. Sehr, sehr schöne Wahl. Ich finde, dass es ein Spieltag voll mit Unsung Heroes eigentlich war. Also du könntest bei Freiburg, könnte man durchaus über Eggestein sprechen oder auch Max Rosenfelder, der eigentlich wirklich im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr, sehr viel Gutes gemacht hat beim VfB Stuttgart. Na, ich will jetzt nicht jede Partie durchgehen. Ich sage euch, für wen ich mich entschieden habe und das ist Danny da Costa, denn der wäre hier sonst nämlich untergegangen, der es tatsächlich geschafft hat, in einer Halbzeit nur dem Spiel so den Stempel aufzudrücken. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Ausgleich gegen Hoffenheim und dass es dann auch bei diesem Ergebnis geblieben ist, dass das noch ganz wichtig werden könnte für Mainz 05. Gar nicht unbedingt jetzt, weil es vielleicht auf jeden Punkt da unten ankommt, das kann schon auch sein, aber wenn Mainz 05 ergebnistechnisch eine Wende hinbekommt, dann wird dieses 1:1 eine wichtige Rolle gespielt haben und dafür ist für mich wesentlich Danny da Costa mitverantwortlich und weil wir ihn vorhin nur kurz erwähnt haben. Mein Unsung Hero. Aber wie gesagt, man könnte wirklich bei jedem Spiel, man hätte auch, ja gut, nee, ich will jetzt nicht die ganzen Namen nennen. Wir haben sie ja vorhin auch schon gesagt. Nennt sie in den Kommentaren, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht können wir über unsere Momente des Spieltags ja noch den einen oder anderen würdigen. Max, was hast du denn da auf dem Zettel?
Es ist 12-minütige Schweigen der Fans. Zu Beginn des Spiels haben wir ja Anfang der Folge schon recht viel drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Zeichen, fernab der sportlichen Realität und auch ein wichtiges Zeichen für die Zukunft.
Definitiv, ja. schöne Klammer auch für unsere Sendung. Sarah, was war dein Moment des Spieltags?
Mein Moment des Spieltags hat mit deinem MVP zu tun, Dennis Undav.
Ah.
Es geht aber nicht um die Tore, sondern das Interview danach, als er bodenständig sein Verhalten bei dem, glaube ich, zweiten Tor als Weltklasse beschrieben hat. Mhm. Das ja, fand ich einfach sehr erfrischend und ich finde, das passt zu ihm, so ein listiges Schlitzohr. Fand ich einfach ein erfrischendes Interview.
Mhm, sehr schön. Dann ändere ich nochmal meinen Moment des Spieltags, denn ich hätte genau dieses 1:2 nämlich genommen, weil bei mir war die Geschichte zu diesem Spieltag, ich wusste schon, der BVB wird noch das 3:3 kassieren und ich hatte auch schon das erste wütende Reel gesehen von Kieran Franke, herzliche Grüße an der Stelle, wo er sich drüber aufgeregt hat, unter anderem über das Verteidigungsverhalten gegen Dennis Undav. Dann dachte ich mir, naja gut, so schlimm wird es ja nicht gewesen sein. Und dann sehe ich dieses Spiel und bin komplett überrascht davon, also dieses Tor, weil ich es nicht habe kommen sehen. Und ja, also Dennis Undav ist da eine sehr gute Wahl. Dann muss ich die Ballbehandlung von Lennart Kahl vor dem 1:2 nehmen, weil das einfach gezeigt hat, dass manchmal Tore so gut ausgeführt sind, dass du niemandem einen Vorwurf machen kannst. Also klar, irgendwie mit dem ersten Kontakt legt er sich den Ball ja von Rosenfelder weg und Ginter kommt dann nicht mehr ran. Aber wenn der erste Kontakt so gut zielgerichtet ist in die eine Richtung und dann aber die Abfolge der Kontakte so schnell ist, dass direkt danach der Schuss kommt. Ich glaube, noch ein Zwischenkontakt, dann Schuss, zack, ins linke Eck. Ja gut, also was willst du denn da bitte machen? Das war einfach sehr, sehr gut gespielt. Deswegen dieses 1:2 von Lennart Kahl. Ich glaube, wenn er eine Karriere machen wird, die dem FC Bayern würdig ist, dann wird es ja eine gute Karriere werden. Ich glaube, dann wird man auf solche Tore referieren und wird sagen, meine Güte, der hat eine Ballbehandlung, die haben nicht viele. Dann nehme ich auch ein 1:2, aber nicht das von Dennis Undav. Ja, sehr schön, ihr beiden. Das hat große, große Freude gemacht. Herzlichen Dank an Maximilian Eichinger. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Und Max, bitte wechsel mir nicht zu schnell in den Fußball. Ich brauche dich für den Rasenfunk. Danke, dass du hier warst.
Danke für die wiederholte Einladung. Immer wieder gerne.
Ja, ich muss das jetzt noch auspressen, so wie Benny Grund damals, bevor er dann zum ersten FC Nürnberg gewechselt ist. Und solche Leute, es ist schon so oft vorgekommen. Ihr Analysten, ist ja schön, dass ihr alle im Fußball eure Jobs bekommt. Ich möchte dann Insider-Informationen bitte haben. Und die habe ich auch sehr, sehr gerne von Sarah Dendorf. Sarah, großen herzlichen Dank, dass du hier zum allerersten Mal mitgemacht hast. Ich hoffe sehr, dass es nicht das letzte Mal war, weil mir hat es große Freude gemacht und ich weiß ja gar nicht, zu welchen Vereinen du mir die besseren Insider-Infos geben könntest, zu Borussia Mönchengladbach oder vielleicht dann doch zu den Klubberern und Fürthern. Ich weiß nicht, das kannst nur du beantworten. Danke dir, dass du hier warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte und ich glaube, es ist trotzdem Gladbach. da bleibe ich für meinen Verein, aber Klub und Fürth verfolge ich natürlich auch.
Das ist ja Ehrenkodex-Sache, wenn man beim Verlag der Nürnberger Presse arbeitet. Und mach dir da keinen Druck. Ich kenne ja Michi Fischer und Fadi Kiblavi, falls Sie es hören an dieser Stelle. Herzliche Grüße. Da kriegt man schon so einiges mit. Nicht alles davon ist zitierfähig, aber das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also ich danke sehr, sehr herzlich euch beiden. Ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Podcast-Empfehlungen. Einmal eine jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen alte Folge von den 29ern. Da möchte ich euch, also die gesamte Folge ist empfehlenswert, aber in der letzten Stunde geht es um die deutsche Wirtschaft. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, dass es irgendwie nicht so geil läuft, wie es immer behauptet wird von der letzten Regierung und von der aktuellen Regierung, dann hört euch diese Stunde an. Da versteht man nochmal einige Zusammenhänge. Das hat mir sehr geholfen. Und dann möchte ich aus aktuellem Anlass keine Grüße an den Bayerischen Rundfunk, den Spiegel-Podcast NDA zu Kascha Lenhardt empfehlen. Ihr werdet, glaube ich, verstehen, was ich damit meine und ich hoffe, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wird natürlich beides verlinkt in den Shownotes. Und dann danke ich euch sehr, sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und natürlich auch für eure Unterstützung, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist nur dank euch möglich. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann gerne auf mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch die anderen Feeds abonniert, wenn ihr diese Folge hier weiterempfehlt. Ja, und wenn ihr uns weiter gewogen bleibt und vielleicht uns ja sogar auch unterstützt. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen, habt eine wunderschöne Fußballwoche und dann hören wir uns ja schon sehr bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut und danke. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.